Der Urlaubszweck ist, die Arbeitskraft des deutschen Arbeitnehmers wiederherzustellen. Das war mal ursprünglich in den 60er Jahren die Definition der Krankenkassen.
Nämlich, dass bevor du jetzt so in die richtige Runterfahrsituation kommst, erstmal nochmal deine Sinne geschärft werden, damit du sicher bist, dass da jetzt auch keine Gefahren mehr in deiner Umgebung lauern.
Und das können auch mal 5 Minuten sein, die du irgendwo an der Ecke stehst und dir den blauen Himmel ansiehst oder wie die Leute da am Haus vorbeilaufen.
Und zwar, dass während du einfach nichts machst und dein Hirn so von der Leine lässt, dich entspannst, dich runterfährst, dass in diesem Moment Erinnerungen entstehen an Dinge, die nicht passiert sind.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Leon, willkommen zurück.
Yes.
Mann, ich habe Fotos von dir gesehen bei Instagram. Ey, wie neu geboren. Ich
ist dachte, so, ne?
Es wäre Ryan Gosling, ein Jung.
Nicht wiederzuerkennen. Augenringe, nie gehört. Blonde. Ich habe unfassbar lange Haare bekommen. Zumindest an den Stellen auf dem Kopf, wo ich noch Haare habe.
Von Salzwasser und Sonne.
Exakt.
Ausgebleicht.
Exakt, ey.
Traumtyp.
4 Wochen. Wahnsinn.
Ich denke jetzt gerade schon an die Frauen, die im Prinzip jetzt schon persönliche Messages an dich schreiben.
Bitte nicht.
Lass es, der Typ ist kompliziert.
Wie läuft es denn bei dir? Ich hab hier wieder Sachen.
War das ein Kompliment? Ja, ne?
Ja, ich nehme das auch so, wie du das sagst. Von dir nehme ich nahezu alles an. Ich muss dir ganz heftige Sachen wieder erzählen, denn selbstverständlich, wie in jedem Urlaub, wurden wir wieder überfallen. Ausgeraubt, dazu gleich mehr, aber bevor ich hier einsteige aus Mallorca, musst du erstmal sagen, wie geht's dir denn? Du bist ja Urlaub erfahren, erprobt. Vorgestern hast du mir erklärt am Telefon, das muss ich noch kurz sagen, dein Konzept wäre nicht irgendwie einmal Urlaub im Jahr, sondern einmal Urlaub im Monat.
Ja, es klingt zunächst ein bisschen sperrig, aber Leute, probiert es aus.
Es klingt unmöglich, es klingt sperrig. Wie läuft's denn bei dir im Urlaubsmonat September?
Du, saugut. Ich bin wieder bei der Arbeit sozusagen. Also das hier empfinde ich ja nicht so als Arbeit, aber ich habe wieder live gespielt, genau wie du, müssen wir gleich mal drüber sprechen. Erstmal RTL-Bühne, wir sagen Danke so allen Helferinnen und normalen Berufen, die in der Pandemie dafür gesorgt haben, dass das Rädchen sich weiterdreht. Mhm. Am Baldener See in Essen, quasi Heimspiel, dann 7000 Leute vor der Bühne. Boah. Ja, war so ein buntes Programm, ne? Von Ehrlich Brothers bis Oliver Pocher, alles dabei. Und einer, der die Dinge regelt.
Ja, ich wollte sagen, da muss auch ein bisschen Niveau noch von RTL besorgt werden.
Ja, ich war ja da. Und
ja, deswegen.
Am nächsten Tag musste ich dann mein Soloprogramm in Detmold spielen. Direkt am Hermannsdenkmal ist eine große Freilichtbühne, nur so als Tipp für dich. Das geht gut, so Open Air.
Geil. Bist du wieder im Modus nach 18 Monate Pandemie? Ich habe das gestern für meine erste Bühnen-Revival.
Ich frage dich da gleich ab.
Ich frage dich da gleich ab.
Das müssen wir gleich mal detailliert besprechen, was da gestern Abend los war. Begeisterte Kritiken erreichten auch mich heute Nacht noch.
Echt?
Großartig. Ja, ich profitiere ja auch immer von dir, ne? Also in deinem Glanz werde auch ich braun.
Nee, aber sag mal, 18 Monate nicht auf der Bühne. Bringt dich das dann raus oder gehst du einfach hoch und alles ist wie immer?
Nein, ach, ich habe ja ein Programm, wie Rudi Carrell so schön sagt, wenn du einen Ass aus dem Ärmel ziehst, dann musst du es vorher reinstecken. Das heißt, auch an alle Jungkomiker, ey, das Programm ist entscheidend. Wenn du ein gutes Programm hast, kannst du lässig auf der Bühne sein, dann kannst du auch improvisieren, weil du hast ja auch noch dein Programm.
Ja.
Und da ohne auf die Bühne zu gehen, das rächt sich schon nach 10 Minuten mit Sicherheit.
Ja.
Sagt entsprechend jetzt der erfahrene Sack hier.
Standst du da und es lief einfach?
Nee, ich habe gelernt, sehr zu meinem Leidwesen. Aber
wenn man einmal im Monat Urlaub machen will, wo soll man das alles unterbringen?
Ja, dann was Sonntag? Ich habe gesagt, ach komm, jetzt lass doch erstmal die RTL-Veranstaltung kommen. Oder was Sonntag, eben der Tag, wo ich mein Programm zum ersten Mal wieder spielen würde. Und dann habe ich tatsächlich nach dem Frühstück eine Stunde gelernt, dann konnte ich nicht mehr. Ich war ausgebrannt, hatte Burnout sozusagen. Und dann habe ich prokrastiniert, was das Zeug hält. Ich habe dann 1000 Gründe angeführt. Was ist, wenn es regnet? Dann habe ich ganz umsonst gelernt und so. Und dann habe ich tatsächlich, als wir da beim Veranstaltungsort angekommen waren, im Catering ein bisschen noch gelernt, also das zweite Set. Dann fing es tatsächlich an, in Strömen zu regnen. Ja, der Veranstalter kam und sagte, dann aufgrund des Regens, mach doch nur ein Set, wir machen keine Pause, dann machst du das etwas länger, 1:20 habe ich dann auch so gemacht. Stimmung war super, alle waren ganz froh, dass endlich wieder was stattfand. Ja. Alle so Regencapes, die es an der Kasse gab, zur Karte dazu, drüber, und denen war es fast egal. Es hat aber wirklich absolut in Strömen gegossen, und ja, wann spielt man schon mal am Hermannsdenkmal im strömenden Regen?
Hammer.
Aber so, dann kommen wir jetzt auch gleich zu dir. Dieses Gefühl, mal wieder so richtig vor Publikum und sein eigenes Programm für die zu spielen, sensationell.
Wahnsinn.
Ich bin immer noch elektrisiert.
Wahnsinn.
Jetzt du.
Ich kam da an in der Halle, Osnabrück-Halle, und hinter
auch
der
erster
Bühne.
Erster Gig seit,
ja, ewig.
18 Monaten.
Locker. Auf jeden Fall. Und dann schon allein hinter der Bühne, Backstage, da sind ja so immer Katakomben und hohe Hallen, Decken und so weiter. Und da hingen diese LED-Spots, und das hat mir schon so ein Feeling gegeben, weil die so dunkelblau leuchten hinter der Bühne, damit es da so ein bisschen schummerig ist. Und dann da raus, ey. Und dann hatte ich ja in so einem Geistesblitz die Idee, einen lieben Freund zu fragen, ob der nicht mein Intro, ich habe so ein kleines Video-Intro am Anfang von der Show, wo ich so die Absurditäten unserer Welt zeige, Corona-Leugner und Jeff Bezos, der in der Penisrakete Richtung Weltall fliegt und so weiter. Und am Ende, nachdem das so schnipselartig hintereinander ist und sich immer weiter hochschaukelt, kommt halt so eine Atombombenexplosion, und mit der komme ich dann auf die Bühne. Und da habe ich jetzt einen neuen, wie sagt man, Ansager, wie beim Boxkampf. Ladies and Gentlemen. Und das ist ja kein geringerer als du. Und ich hatte das Gefühl, dass er gestern nochmal das Zünglein an der Waage zur völligen Eskalation. Ich komme da raus, und es war so ein Druck. Osnabrück hat so gedrückt. Und das ist ja das Krasse, was man sich, finde ich, gar nicht vorstellen kann, wenn man es nicht erlebt hat. Wenn du auf dieser Bühne stehst, dieses, was zurückkommt aus dem Publikum, das haut dich ja so heftig um, ich kann das gar nicht beschreiben, ne? Und das war so wahnsinnig, und ich hatte das erste Mal, dass Leute am Ende aufgestanden sind, um zu klatschen. Also
Standing Ovations, das habe ich auch gehört. Heute nachts wurde mir das schon geschrieben. Leon war brillant, wir waren alle hingerissen und sind aufgesprungen.
Ich war auch, ich kann es dir nicht sagen, ich hatte das Gefühl, es war meine beste Show bisher.
Das ist gut.
Ja. Und anders als du habe ich die ganze Woche geübt.
Jeden Tag, 8 Stunden. Das wissen wir ja alle.
Ich hatte extra nochmal, ich sag, gab es ein paar Stellen, die ich schon seitdem, ist ja noch das Programm, was vor Corona eigentlich am Start war. Entsprechend habe ich nicht nur upgedatet, sondern auch nochmal so ein paar Sachen geschliffen, von denen ich schon immer wusste, die sind noch nicht ganz rund. Und fast alles davon hat wirklich gut funktioniert. Also es war unglaublich schön, ihr euch da draußen alle wiederzusehen. Im selben Raum sitzen. Das ist einfach, die ganzen Zoom-Nummern, das ist was anderes.
Was eine Energie, ne?
Ja.
Dieser so Austausch. Geil. Das geht ja hin und her, und im günstigsten Falle schaukelt man sich dann so hoch.
Ja. Und dann habe ich mir irgendwann erlaubt, abgeguckt von Olli Schulz, nicht Comedian, sondern Sänger in dem Fall, beim Apple Tree Festival, so ein kleines Festival in Niedersachsen, wo wir immer hinfahren, auf so einer Apfelbaumwiese. Da hat er gespielt. Dann hat er irgendwann in seinem Konzert gebrüllt, der ist ja auch ein brillanter Entertainer. Wer sind denn hier eigentlich Fest- und Flauschig-Hörer dabei? Und dann rastet das Publikum aus, und ich merke, oha. Und dann habe ich mir gestern Abend erlaubt, das abzugucken, und habe gefragt, sind denn hier eigentlich betreutes Fühlen-Hörer innen dabei? Und dann ging es auch ab in der Halle. Da war wirklich
toll.
Mega. Ja, also insofern, da bin ich einfach nur tierisch dankbar, aus dem Urlaub wieder zurück zu sein. Aber wir reden ja heute über Entspannung und Stress, und du wirst es nicht glauben. Ich kam am Montag hier an, und es war so das erste Mal seit mindestens auch 18 Monaten, eher länger, dass ich so dachte, och, ich könnte noch ein bisschen mehr Urlaub machen. Ich war so nicht im Modus, und normalerweise zündest du mich ja, musst mich morgens gar nicht, ich trinke ja auch keinen Kaffee, weil ich muss gar nicht aktiviert werden. Ich stehe morgens auf und bin voller Tatendrang und habe Bock, 1000 Bäume auszureißen. An diesem Montag, nach 4 Wochen Urlaub, saß ich da und dachte, ey, ich bin noch so entspannt. Wir haben ja dann auch telefoniert, und du meintest, halt das weiter durch, halt das hoch. Das hat so anderthalb Tage geklappt, und dann ging's wieder, dann war ich voll drin im Programm weiterschreiben und so weiter, aber da habe ich gemerkt, du kannst in deinem Kopf nicht einfach so den Schalter umlegen. Nach 4 Wochen Urlaub und tiefster Entspannung kommst du nicht nach Hause und bist einfach so wieder am Start, und bin jetzt aber wieder ein paar Tage später auch erschrocken, wie schnell diese Entspannung doch wieder weg ist.
Naja, sie ist ja nicht weg. Sag mal, du bist jetzt vielleicht nicht mehr bei 100%, aber die Speicher sind ja noch voll.
Ja,
das und da, auf dieser Welle wirst du, glaube ich, lange surfen können. Nur das, was du gerade gesagt hast, ist ja einerseits, würde ich mal sagen, der Beweis, aber auch ein Plädoyer dafür, länger Urlaub zu machen.
Da, ich habe eine super interessante Untersuchung für dich
und
dazu
nicht
gleich.
Nur, acht Städtetrips im Jahr, ja, oder immer mal wieder eine Woche, sondern richtig tief ausspannen, 3-4 Wochen. Alles um sich herum vergessen und das tritt ja dann irgendwie ab Woche 3 tritt das ja ein, dass du auch so Stunden hast am Tag, wo du vergisst, was du eigentlich machst normalerweise.
Du erzählst Sachen, von denen ich auch an manchen Stellen sie selber schon erlebt habe und an manchen Stellen schon gehört habe, aber wo die Forschung, ist ja gerne mal so, nochmal einen neuen Blick drauf hat und den habe ich gleich für uns parat hier, weil das ist super interessant, wie man mit Entspannung nach dem Urlaub eigentlich am besten weitermacht und was überhaupt Urlaub zur Entspannung auf der Langstrecke beitragen kann. Aber ich muss hier kurz noch ein paar Sachen aus dem Urlaub, brauche ich deine Hilfe. Woran liegt das? Du bist in Spanien, wir haben uns dann da auch mal so ein Moped gemietet, so ein Roller, um so rumzufahren. Ja. Und du bist wirklich irgendwo in der absoluten Natur vom Tramuntana-Gebirge auf dem wunderschönen Mallorca. Und dann triffst du da eben nirgendwo zwei Leute. Und die gucken dich an und du guckst sie dann. Wir sind da so einen Berg hochgewandert und du weißt sofort, das sind Allmanns. Und die wissen das auch. Das heißt, obwohl du nichts anderes über die weißt, außer wie die gerade aussehen, spricht man sich auf Deutsch an. Warum weiß man, dass das keine Holländer sind oder Engländer oder Franzosen? Woher weiß ich 100%, das sind Deutsche?
Das kann ich dir ganz genau erklären.
Jetzt bin ich gespannt, ja.
Weil außer den Deutschen keiner so bekloppt ist, da hochzulaufen.
Stimmt, ey, es war 40 Grad, ja, dann gucken die uns an. Ey, ihr wisst, was ihr
das
noch
macht
vor
euch habt. Das macht doch keiner. Das war selbst, kennst du die große Düne bei Arcachon?
Nein, Arcachon kenne ich, aber die große Düne habe ich nicht mehr vor Augen.
Am Atlantik, das ist eine Riesendüne, die ist, glaube ich, 108 Meter hoch. Und oben auf dieser Düne sind nur Deutsche.
Bonjour. Nee, wir sind auch Deutsch.
Kein Italiener, Spanier, Franzose kennen auf die Idee, da hochzulaufen.
Hab's verstanden.
Warum auch?
Die haben ja Urlaub. Und irgendwas in meinem Hinterkopf muss das auch doch gewusst haben.
Ja, Hammer, ne? Aber ich kann nicht dahin lasten. Ich muss auch überall hoch. Ich muss auf jeden Berg. Ich muss von da oben runter schauen. Ich brauche den Überblick. Ja. Und du sagst ja gerade Tramuntana-Gebirge, eine der schönsten Gegenden Europas, muss man ja wirklich sagen. Und ich bin ja wirklich mal, habe ich glaube ich sogar hier schon erzählt, nach Krabi geflogen in Thailand.
Ja.
Ich war sowieso dann in Asien unterwegs, erst in Südkorea, dann in Hongkong und dann in Thailand. Und ich hatte gelesen, dass es einen Tempel gibt auf so einem Berg und dass da 1345 Stufen hochgehen.
Ja, das stimmt. Das hast du gesagt.
Und da habe ich gedacht, da muss ich hoch.
Und ja, okay, oben alle schönen guten Tag, man kennt sich.
Mahlzeit.
Bockwurst.
Ja, da oben hast du auch Koreaner getroffen, weil die Koreaner und Japaner sind ja auch alle sehr bergbegeistert. Und keine Franzosen, keine Italiener, nee, keine klar. Spanier.
Ja, das war eine Beobachtung. Ich habe noch weitere. Erstens, hast du irgendeine Erklärung dafür? Also ich kann mir das nur mit so mafiösen Strukturen erklären. Sobald du deutschen Boden verlässt, kostet Gott. Sonnencreme das Achtfache. Du gehst hier in DM und dann kostet eine Sonnencreme 1,80 Euro oder sowas, von mir aus 2,50. Wenn du dann in Spanien versuchst, eine Sonnencreme zu kaufen, so eine Flasche Nivea, als wäre es Moët Champagner, kostet dann 29 Euro. Selbst im Supermarkt 18 Euro dann. Ey, was ist los?
Die kennen ihre Pappenheimer.
Ja.
Umgekehrt gibt es allerdings auch, da jetzt spricht der Generation X-Mann, der Best Ager. Umgekehrt ist es zum Beispiel so, dass Omeprazol, also diese Magensafttabletten, hier in Deutschland super teuer sind und da zahlst du für 14 Stück, glaube ich, fast 12 Euro. Und auf Mallorca zahlst du für 40 Stück, glaube ich, 2,45 Euro.
Nie gehört.
Siehst du, du bist noch zu jung. Das mit dem Magen kommt noch.
Okay. Ja, du hilfst mir hier vieles zu verstehen. Also Sonnencreme ist geklärt. Dann
ja, nur eine Sache, die hat mich jetzt wirklich die 4 Wochen beschäftigt. Wir haben über napolitanische Pizza gesprochen.
Ja, da habe ich viel Hass bekommen.
Du bist ein großer Feind. Ja. Ich bin ein großer Freund. Und das hat mich eigentlich fast täglich beschäftigt. Immer wieder habe ich das Thema gewälzt. Und die Frage, ist ein Essen gut oder ist ein Essen schön? Das war das, wo ich es dann darauf runterkondensiert habe. und ich kann dich da einfach nicht verstehen. Ich habe so viel napolitanische Pizza gegessen in den
vier. Einfach aus Protest dann?
Ja, und habe gedacht, so ein jemand wie du, der alles ökonomisieren will, der raubt der Pizza doch jegliche Ästhetik.
Ja, du hast mich einfach bis heute nicht verstanden. Es ging mir ja nur ums Verhältnis von Teigmenge zu Belag.
Ja, und das ist, du willst es ökonomisieren.
Nee, ich will es lecker haben, lecker. Ich will nicht so viel Teig essen. Du bist doch immer so Ernährungs-Ayurveda-mäßig.
Ja, aber es in der napolitanische Pizza ist doch viel ästhetischer. Die sieht doch wirklich aus wie eine Pizza. Außerdem isst du nicht so viel.
Ach, lass mich. Lass mich.
Ja, ich lass dich auch.
Okay.
Ich will dir nur feststellen, dass wir einfach eine unterschiedliche Lebenseinstellung zur Pizza haben.
Vielleicht bringt uns gemeinsamer Hass wieder zusammen, weil, wie gesagt, ich habe im Urlaub zwischendurch auch, ich habe wirklich nichts gemacht, ich habe nicht gearbeitet. Ein, zwei Mal habe ich mit Jauch gemailt, weil ich abklären wollte, ob das alles mit der Jubiläumsfolge so passt und klar geht. Aber sonst gar nichts. Aber an dich habe ich natürlich gedacht und zwischendurch mir mal ins Handy so einen Satz notiert, weil ich irgendwas erlebt habe, was ich mit dir besprechen musste. Wenn so ein deutscher Familienvater mit seinen zwei Kindern permanent, aber wirklich nicht einmal so ist ihm rausgerutscht, weil es irgendwie praktisch ist, sondern 5-6 Mal hintereinander das Verb Suppen benutzt, um Stand-up-Paddeln zu beschreiben.
Oh Gott.
Ey. Da ist doch das auch Schluss, oder nicht?
Abfühlen.
Kurz davor, die Kinder vom Bord zu schmeißen. Die Kinder, die ich nachgesehen habe, der Vater in so einer Ernsthaftigkeit. Habt ihr auch noch Lust, Suppen zu gehen? Matthias, Eike, wollt ihr noch mit Suppen kommen? Boah, ich war auf 180. So eine Woche Entspannung war weg in dem Moment.
Ja, ich kann dich da nur unterstützen. Da sind wir absolut einer Meinung. Gut. Sowas kann man nicht machen.
Gut.
Ach du Scheiße.
Ja.
Das sind aber auch die dann Hallöchen, Popöchen sagen
ja,
und schön
ja,
mit
ja.
Öl und so.
Ja,
ne?
Ja, so einer war das auch.
Alles Klärchen.
Suppen.
Oh Gott.
Und du hast eben angesprochen, das werden wir heute auch haben, das muss ich auch noch kurz, ganz kurz sagen, du merkst schon, ich muss so viel zu erzählen, aber wir wollen ja auch zum Thema kommen und da führt uns das so ein bisschen hin. So nach anderthalb Wochen, eher zwei. Also nach zwei Wochen hatte ich noch kurz den Moment, wo ich so dachte, komm jetzt Laptop raus, du fängst an am Programm zu arbeiten, ich will wieder was machen. Ich habe mich jetzt hier zwei Wochen entspannt, nichts gemacht. Und dann habe ich das aber ganz bewusst gelassen und ab da ging es so richtig mit mir einerseits bergab und andererseits bergauf. Der Intellekt ging steil bergab, aber die wirkliche Entspannung, dieses, dass meine Ebenen sich mal wieder sortiert haben, dass meinem Kopf wieder was klar wurde, das ging total hoch. Und dieses mit dem Intellektuellen, das war für mich sehr interessant zu beobachten. Wir saßen da zusammen und haben, irgendwie ging es darum, Hauptstadt Kanada. Und nach einigen Überlegen war ich mir dann sicher, Vancouver, war mir aber nicht mehr sicher, ob ich da schon mal war.
Ja.
Und merkte dann irgendwann, was bist du für ein Idiot, du weißt nicht mehr, ob du da schon mal war und Vancouver ist doch gar nicht die Hauptstadt.
Ja.
Und merkte dann, du fängst an zu verblöden und hab das total positiv. Ich habe sehr positiv erfahren.
Ja. Der Verstand beruhigt sich vielleicht, aber die Sinne sind so schön geschärft.
Ja.
Und du nimmst das Wasser, wie es da plätschert, anders war.
Jo.
Die Sonne, du hast mir ja zwischendurch mal geschrieben, jetzt kann ich verstehen, was du meinst, wenn so Sonne, Mond und Sterne an der richtigen Stelle stehen. Ja. Und das ist es, was man immer wieder erreichen sollte. Und dann der Verstand, der fährt ja relativ schnell wieder hoch. Aber man muss ja auch loslassen können. Und das ist es ja, ne? Wie heißt es so schön, wenn Loslassen nicht so schwer wäre? Ne, wenn Festhalten nicht so schwer wäre, wäre Loslassen so einfach.
Mhm.
Ja.
Mhm. Ja.
Und da ist was dran, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass dieser Wechsel es auch macht. Ich glaube, wenn du jetzt so ein Jahr da irgendwo abhängen würdest, dann wärst du endgültig verblödet.
Safe.
Deswegen so Leute, die so eine Weltumsegelung gemacht haben, mit denen kann man eigentlich im normalen Leben nicht mehr viel anfangen. Was ja völlig okay ist, ne? Wenn man quasi so Nirvana erreicht hat und so über den Dingen schwebt, ist ja völlig okay. Das muss ja jeder für sich entscheiden. Aber ich empfinde das so, dieser Wechsel von Tiefstentspannung und dann mal wieder totale Anforderung, auch intellektuell, das ist schon die richtige Mischung.
Das ist hochinteressant und ich würde sagen, damit haben wir uns doch eigentlich jetzt hier das Tapet frisch gemäht und können voll reingehen in das Thema Entspannung, weil also ich war verblüfft, was die Forschung dazu schon wieder im Köcher hat. Das ist hochinteressant, denn Entspannung wird an ganz vielen Stellen völlig falsch verstanden und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich laufe sehr oft durch meinen sonst hektischen Alltag, unabhängig vom Urlaub und denk, boah, du bräuchst mal wieder Urlaub, du müsstest mal wieder runterfahren, entspann dich mal, rate das auch übrigens oftmals meinen Freunden oder Freundinnen, wo du das Gefühl hast, ey, die sind völlig drüber, entspann dich doch mal. Und irgendwie kriegen wir es ja doch nicht hin. Und ich finde jetzt so gerade, wo wahrscheinlich viele von uns aus den großen Ferien zurückkommen und man sich so fragt, wie kann ich jetzt so einen Zustand der Entspannung vielleicht auch mal im Alltag wieder mehr reinbringen, darum soll es heute gehen. Und mit Urlaub zu starten ist eigentlich total gut und passend, weil es gibt dazu Untersuchungen, wo man sich gefragt hat, was bringt Urlaub?
Ja.
Und was würdest du glauben, was Urlaub bringt?
Naja, die normale deutsche Definition war ja immer, dass der Urlaubszweck ist, die Arbeitskraft des deutschen Arbeitnehmers wiederherzustellen. Das war mal ursprünglich in den 60er Jahren die Definition der Krankenkassen.
Ach so. Das wusste ich nicht. Daher kommt das. Die haben sich gedacht,
ach so. Und das ist ein sehr deutscher Gedanke. So nach dem Motto, dann funktioniert der Arbeitnehmer wieder.
Mm.
Die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit. Das war der Ursprungsgedanke.
Ey, das erklärt einiges, was gleich kommt.
Ja, das ist gut.
Krass.
Ja, ich bin so gespannt, was du da ausgegraben hast.
Ja, weil was du gerade sagst, okay, man kann sich ja wirklich fragen, warum eigentlich Urlaub und wann kam man auf die Idee? Weil dieses menschliche, wie wir mit uns umgehen und wie auch der Kapitalismus mit uns umgeht, ist ja oft eigentlich ein totales Schweinesystem, wo du dich fragst, Urlaub, arbeite doch durch, fällt ja auch keiner um, wie in so einer Coltan-Mine nach dem Motto.
Ja, vielleicht muss man ja, und das werden wir eventuell zum Ende hier feststellen, resümierend, so sein Mindset dahingehend ändern. Also was man für eine Einstellung zur Entspannung
hat. Super spannend.
Ob das nur eine Belohnung ist oder ob das normaler Bestandteil deines Tagesablaufs ist oder deines Jahresablaufs.
Mega. Und super gut, dass du es sagst. 60 Jahre, da war ich ja noch nicht da, aber dass man da so sagt, okay, in dem Moment kam so eine Idee auf, Urlaub dient eigentlich nur der Wiederherstellung der Arbeitskraft. Was haben wir eigentlich für ein Verständnis von Entspannung, von mal abschalten, von rausgehen? Weil dazu gibt's auch eine Untersuchung, wo du dir wirklich nur an den Kopf fassen kannst, dass Leute regelrecht Angst haben davor, sich zu entspannen, dass sie das zusätzlich belastet. Das erzähle ich dir gleich, aber erstmal, was sagt denn die Forschung rund ums Thema Urlaub? Da gibt's eine Forscherin am Zentrum für gesunde Arbeitsplätze der University of Berkeley in Kalifornien, Christina Maslach, das ist eine Sozialpsychologin, und die sagt, erstmal die Idee, dass du versuchst mit Urlaub so Burnout, ne, ich brenne aus, es ist viel zu viel in meinem Job oder chronische Stressoren, das fordert und überfordert mich immer wieder, dass du denen damit irgendwie begegnen könntest, das ist Quatsch. Denn die ändern sich nicht. Ne? Und auch wenn du einen Abstand gewinnst, kommst du ja zurück und dann sind die auch einfach wieder da.
Ja.
Und das ist deswegen aus meiner Sicht ein Punkt, wo wir vielleicht mit Burnout im extremeren Bereich sind, was aber uns alle ein Stück weit betrifft, weil es sehr viele Studien gibt, zum Beispiel von einer Sozialwissenschaftlerin, die uns heute immer wieder begegnen wird, Jessica de Bloem von der Radboud University aus Nijmegen, wie man sagt, in Niederlande. Die konnte zeigen, wie eben auch eine ganze Reihe von anderen Forscherinnen und Forschern, dass der Urlaub zu einem bescheidenen, also einem überschaubaren Rückgang von Erschöpfung und von Gesundheitsbeschwerden führt, ne?
Ja.
Also erstmal geht's dir besser, Rückgang von Erschöpfung und gesundheitlichen Problem und einem kleinen Anstieg von Lebenszufriedenheit. Jetzt kommt der Clou.
Ja.
Nach 2 bis 4 Wochen nach Wiederaufnahme der Arbeit sind diese Vorteile wieder weg.
Und zwar komplett?
Also innerhalb der ersten Woche, das konnte diese Frau de Bloem zeigen, nach der Wiederaufnahme der Arbeit ist das Wohlbefinden zurück auf dem Niveau von vor dem Urlaub.
Aha.
Und jetzt kommt noch ein Zusatzpunkt, der mich sofort abgeholt hat. Das galt insbesondere für eine Kategorie von Mensch. Was würdest du schätzen?
Kategorie?
Eine Art von, wie man so...
Für Männer?
Könnte sein, weil die vielleicht auch oft in diese Kategorie reinfallen, weiß ich aber nicht genau. Und zwar für Workaholics und Perfektionisten.
Ach so, okay, in die Richtung.
So ist gemeint.
Ja, das liegt ja da nahe. Das kann man ja wirklich so sagen, ne?
Ja. Die gewinnen wohl, also wenn du jemand bist, und ich finde, da kann man ja wieder sich so ein bisschen jetzt auch die Graustufen vielleicht dazu denken, wenn du so machst und schaffst und arbeitest und tust und dann noch so perfektionistische Züge vielleicht hast, das muss auch gut werden und ich bin nie so ganz zufrieden, dann gewinnen diese Leute erstmal an Wohlbefinden besonders viel, mehr auch als andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber sie verlieren danach auch wieder extrem viel, wenn sie zurück an den Arbeitsplatz kommen. Es gab sogar eine Meta-Analyse, ich muss dazu sagen, die Studienlage ist dünn, also in dieser Meta-Analyse waren nur 7 andere Studien, die dann zusammengefasst wurden. Und auch hier wurde klar gezeigt, Urlaub wirkt sich erstmal positiv auf Gesundheit und Wohlbefinden aus, aber mit der Wiederaufnahme der Arbeit klingt das drastisch ab. Und jetzt kommt nämlich der Clou, den du eben schon angesprochen hast, kommt es denn jetzt eigentlich nur auf die Länge des Urlaubs an, weil man ja natürlich erstmal so dieses Zwei-Wochen-Ding auf dem Radar hat. Achtung, auch hier wieder die Frau de Blom. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, wenn Forschung nur oder vornehmlich aus einer Ecke so kommt. Ich habe es immer lieber, wenn das von verschiedenen Universitäten natürlich gemacht wird. Aber es ist offenbar einfach ein Nischenthema, deswegen gibt es da noch nicht so viel zu. Entsprechend müssen wir der Frau de Blom dankbar sein. Die hat mal eine Untersuchung gemacht. 54 Leute waren nur dabei. Und die wollte wissen, wie sieht's aus, wenn der Urlaub mal etwas länger dauert? Im Schnitt jetzt hier 23 Tage. Es ist ja auch noch nicht richtig lang, aber es ist zumindest mal nicht einfach nur dieses Zwei-Wochen-Ding. Und die konnten eben zeigen, das, was du eben schon beschrieben hast, in der Mitte vom Urlaub, also erst nach einer gewissen Zeit, bist du so richtig im Modus.
Ah, okay. Und du hast es ja jetzt erlebt. Wie würdest du das beschreiben? Gab's so den einen Tag, wo du gemerkt hast, oh, jetzt bin ich richtig angekommen, jetzt bin ich richtig drin.
Jo, wir hatten ja das große Glück, dass wir da auf ein Boot durften von Bekannten mit, und da hatten wir, das durfte ich ja offiziell, darf ich das zwar nicht fahren, aber ich glaube, die Regel ist, wenn der Kapitän oder Kapitänin mit an Bord ist, dann darf da im Prinzip jeder das Steuer übernehmen. So, und ich stand an diesem Steuer. Ich hatte so einen Strohhut auf, meine Sonnenbrille an, zwei Freunde waren da und fünf Freundinnen. Und die Mädels saßen vorne auf diesem Boot, da sind ja immer so Liegeflächen irgendwie drauf, und die Jungs standen bei mir. Und wir haben Roy Bianco und die Abruzzanti Boys gehört. Das ist so ein bisschen wie Alexander Markus mit italienischem Pop. Das ist der Obershit, ich liebe die Jungs. Mega laut, und während wir drei da hinten mitgesungen haben, saßen die Mädels vorne und haben schon Aperol aufgehabt. Und dann fährst du mit diesem Schiff übers Wasser. Und ich fahre sehr langsam, ehrlich gesagt, weil ich finde das viel schöner, wenn man da nicht so brettert mit so einem Motorboot. Und dann vorbei an diesen mallorquinischen Bergen Richtung so eine Bucht, wo wir dann geankert haben und die ganze Nacht verbracht haben. Und in dem Moment musste ich an dich denken, als du das mal hier erzählt hast, wie du auf so einer Bank im Wald saßt und plötzlich all deine Ebenen übereinander waren. Ey, das war da. Das war da. Und ach, das ist mir toll. Auch nochmal im Urlaub ist mir nochmal klar geworden, wofür machst du das eigentlich?
Ja, ja.
Und ich finde das auch so ein bisschen so, als ich diese Forschung gelesen habe, dass ich so dachte, ach, das frustriert irgendwie so ein bisschen, wenn es jetzt heißt, ach, Urlaub, das bringt erstmal gar nichts und fährt dich gar nicht runter, beziehungsweise fährt dich runter, aber du bist danach sofort wieder im Eimer. Und ich sehe das ein Stück weit anders, und da kommen wir gleich auch nochmal zu. Ich glaube, in solchen Momenten gewinnst du eine Klarheit. Und auch wenn ich jetzt schon spüre, ich bin wieder im Hamsterrad, ne? Aber es sind diese Momente, wo du merkst, wofür mache ich das hier eigentlich?
Genau, du vergisst den Moment ja nicht und reflektierst darüber ja wahrscheinlich dein Leben etwas anders, oder?
Komplett.
Ach toll. Ach, ich freue mich so richtig mit. Und grinse, herrlich.
Dann haben wir da so gekocht und ich war ja für Rennradfahren, und dann waren wir da in den Bergen, und dann kämpfst du dich da so den Berg hoch und hast dann diese Aussicht. Und auch dieses Gefühl, du wachst morgens auf und weißt überhaupt nicht, was soll ich jetzt machen? Und das ist übrigens ganz interessant, diesmal jetzt von anderen Forschenden, die eben zeigen konnten, es ist ganz wichtig, dass du diese Auszeiten regelmäßig einplanst, weil du in dem Moment die Kontrolle über die eigene Zeit wieder voll gewinnst.
Ja.
Ne? So, ja, sonst der Wecker bestimmt, irgendwelche To-Do-Listen bestimmen, weiß ich nicht, deine geplante Woche. Und in dem Moment, wo du Entspannung im Urlaub aufsuchst, kannst du den Aktivitäten nachgehen, die du wirklich willst.
Ja,
und kannst selbst und frei entscheiden. Und das scheint ein ganz wichtiger Aspekt zu sein, der Leuten unglaublich was gibt. Und ich glaube auch, dass solche Erfahrungen, auch wenn sie dann vielleicht, was das Wohlbefinden und die Gesundheit anbelangt, offenbar gar nicht so sehr nachhallen, dass das trotzdem was mit einem macht, dass es so Klickmomente geben kann. Weil von diesem einen Tag mit Roy Bianco und den Abruzzanti Boys, davon werde ich noch sehr lange zehren. Das verspreche ich dir.
Sehr gut. Werden wir sicher hier auch noch oft hören. Und dann kannst du dir irgendwann auch erklären, warum ich einige Geschichten immer und immer wieder erzähle. Aber
jetzt der 30 fängt das an, man erzählt die Sachen doppelt, ist halb so wild.
Jetzt mal so vom Großen ins Kleine. Ich sehe schon, wie da manch einer zuhört und denkt, ja, ich kann das 4 Wochen Urlaub kann ich gar nicht machen.
Ja, klar. Ja.
Gibt's denn auch Untersuchungen zum Mikrourlaub, also zu dem freien Tag, den ich dann durch Hamburg rate? Und da in verschiedenen Stadtteilen mal einen Kaffee trinke und so.
Ja, da können wir uns vielleicht mal der großen Frage mit widmen, was ist denn überhaupt Entspannung? Weil wir sind jetzt über den Urlaub mal reingekommen. Erstens, weil ich da gerade so viel von dir berichten wollte, und zweitens, weil man da natürlich vielleicht als erstes dran denkt. Aber überhaupt mal, was heißt denn eigentlich Entspannung für mich? Und da gab es eine riesige Untersuchung wiederum zu, also mit einer Stichprobe, die dann Leute wie mich massiv begeistert. 18.000 Leute aus, ich glaube, über 100 Ländern haben da mitgemacht. Und zwar ist das der sogenannte Rest-Test. Rest im Sinne von jetzt Ruhe. Und man wollte wissen, Ey, ganz oft wird Leuten Ruhe, Entspannung verordnet, ne? Vielleicht mal das prägnanteste Beispiel im Krankenhaus. Mhm. 7 Tage Ruhe oder sowas, mach jetzt mal. Und das bleibt aber sehr subjektiv und vage und die wollten wissen, was heißt es denn für die Leute, Ruhe zu empfinden? Ja. Die Ergebnisse dieses Rest-Tests, die fand ich total interessant, weil eben so unfassbar viele Leute gefragt wurden. Und ich kann mal eine Frage an dich weitergeben, weil man hat den Menschen dann Wörter hingehalten und wollte wissen, was verbindet ihr mit Entspannung? Wie würdet ihr die beschreiben? Was würdest du da sagen? Was sind für dich so Top-Wörter, die Entspannung beschreiben?
In Ruhe auf einer Bank sitzen, den gedankenfreien Lauf lassen,
ja.
Keine Termine. Jetzt hätte ich fast automatisch hinten dran gesagt und leicht einsitzen. Aber das ist ein Harald Junge Zitat. Ja, also die Dinge laufen lassen können, loslassen.
Mhm. Also das haben da auch ganz viele Leute gesagt. Die Top-Wörter, die da so genannt wurden, waren Ruhe, friedlich, beruhigend, Bequemlichkeit oder überhaupt sich bequem fühlen, Erholung und Schlaf. Und jetzt kommt aber ein Twist und da finde ich, geht's ein bisschen zu dem Punkt, den du eben schon angerissen hast. Ein kleiner Teil der Befragten wählte Wörter wie selten, stressauslösend, sogar angstauslösend oder, und das finde ich noch krasser, schuldauslösend. Also was verbindest du mit Entspannung? Und dann sagen Leute Schuldgefühle oder Stress. Und das passt ja auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammen.
Naja, man darf ja nicht vergessen, dass sich viele eben auch über ihre Arbeit definieren.
Genau.
Und dadurch ihrem Leben auch Sinn geben anscheinend. Ich muss jetzt komischerweise an eine Folge Big Bang Theory denken, wo die Uni Sheldon zwingt, in Urlaub zu gehen, weil er will ja keinen Urlaub.
Ja.
Und er sitzt dann irgendwann da und sagt, warum tut die Universität mir das an? Warum zwingt sie mich in diese katastrophale Situation?
Geil.
Und das ist ja, das betrifft ja Leute, die einfach in ihrem Job dann so aufgehen,
ja,
dass sie einfach keinen Urlaub haben wollen.
Ja, safe.
Purer Stress.
Und auch doch dieses, ja, es ist ja auch irgendwie schick, ich bin so beschäftigt, ich habe so viel Stress, ich bin so gefragt, ich habe gar keine Zeit für irgendwas. Schnell von einem Termin zum nächsten, das strahlt ja was aus.
Naja, das ist das eine, ist wie so ein Statussymbol, was man vor sich herträgt. Andererseits wurde ich jetzt natürlich oft gefragt, als ich zurückkehrte aus der langen Pause, wo ich halt diesen Podcast mit dir und den mit Till gemacht habe, aber eigentlich ja sonst nicht viel. Hier und da mal vielleicht eine Kolumne für einen Kicker geschrieben und so, aber nicht viel gemacht. Und dann wirst du überall gefragt, wie war das denn so für dich? Aber auch schon mit so einem mitleidigen Gesicht, so nach dem Motto, du Armer, konntest die ganze Zeit nicht arbeiten. Ah, ja. Und wenn ich dann sage, ich hab fast die beste Zeit meines Lebens gehabt. Ich habe Hamburg per Fahrrad erforscht. Mir ging es eigentlich saugut. Und dann siehst du so eine Entspannung in den Gesichtern und dann können sie es schon verstehen. Aber du hast schon recht, es ist speziell in Deutschland ist das so, das hatten wir ja auch in der Folge über Burnout, wenn du dich für die Firma aufopferst und so, das hat in Deutschland schon viel Reputation, ne?
Finde ich total. Mir hat letztens eine Freundin erzählt, die arbeitet bei einer sehr großen Unternehmensberatung. Da haben die jetzt ein Ampelsystem eingeführt, damit die Leute nicht mehr so viel arbeiten. Die Ampel ist den ganzen Tag im Grunde auf grün. Ab 22 Uhr schaltet die dann auf orange. Da sind dann Anrufe nicht mehr so gerne gesehen und ab 0 Uhr auf rot.
aber was für Zeiten, ne?
Was für Zeiten. Und dann hat die Freundin mir aber sofort gesagt, kannst du aber übrigens knicken, weil es stresst eigentlich noch viel mehr, weil jetzt erwarten alle, dass du bis 22 Uhr dasselbe Arbeitspensum schaffst. Und das habe ich oft den Eindruck, dass dann so Unternehmen sagen, ja, hier, wir stellen euch jetzt mal einen Kicker in die Ecke und nimm dir doch mal einen Tag frei diese Woche. Aber dann erwartet man einfach, dass du in den restlichen 4 Tagen das schaffst, was du vorher halt in 5 Tagen gemacht hättest.
Ja, ich meine, du hast ja mal einen kleinen Einblick in eine Unternehmensberatung bekommen. Geht's echt wirklich nach der Zeit, die man da ist?
Wird ja natürlich behauptet, dass nein und wir brauchen überhaupt keine FaceTime, aber es ist auch selbstverständlich, dass du als Berater da länger sitzt als zum Beispiel der Kunde, bei dem du bist. Ne?
Ja.
Weil sonst würdest du ja so viel arbeiten wie die normalsterblichen Leute in diesem Unternehmen und das willst du ja auf gar keinen Fall ausdrücken. Und ich weiß noch, dass mir nachts um 1 oder sowas mal gesagt wurde, ey, du bist ja hier nur der Praktikant, geh jetzt mal nach Hause. Und das hat in mir eine Rebellion ausgelöst. Ich habe gesagt, nein, und ich will ja hier dazugehören und ich will doch auch beweisen, dass ich hier mithalten kann. Das war ganz tief in mir verankert im Rückblick. Was für ein Schwachsinn, ey.
Ja, total.
Total.
Ich bin Praktikant, ey, wenn mir der Chef sagt, geh nach Hause, dann gehe ich doch nach Hause. Aber da bin ich wie hieß der Sheldon, der dann sagt, die Uni zwingt mich. Zwingt mich zum Urlaub.
Ey, ich musste bei Sheldon musste ich oft an dich denken. Ich schaue gerade alle Staffeln nochmal durch.
Okay. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie geguckt. Aber ich habe was für dich. Und zwar ein Forscher, der hier schon mal vorkam, aber ich habe das nochmal rausgekramt, weil ich glaube, das haben wir vielleicht alle nicht mehr so auf dem Radar. Es gibt ja diese große Idee, Entspannungsmethoden anzuwenden, ne? Und ich will mich runterfahren. Ich will bewusst mit zum Beispiel autogenem Training oder Muskelrelaxation, können wir nachher nochmal drüber sprechen, runterkommen. Und jetzt gibt's eine sogenannte Relaxation-Induced Anxiety, RIA aus der Forschung, entspannungsinduzierte Angst. Und das scheint ein Ding zu sein. Erinnerst du dich daran?
Woher rührt das?
Pass auf.
Sag's doch mal. Also man kann sich vorstellen, jeder hat ja vielleicht auch im Bekanntenkreis Leute, die da nicht so ganz gut mit klarkommen. Aber woher rührt das? Das würde mich interessieren.
Jo, also erstmal haben die mit Leuten gearbeitet, die eine generalisierte Angststörung haben. So, das ist jetzt das Experiment, was ich gleich beschreibe. Das ist natürlich deswegen eine spezielle Auswahl an Leuten, weil die so sehr von Sorgen, von düsteren Gedanken, von es wird alles schiefgehen, gefesselt sind, dass das jetzt nicht zu vergleichen ist mit jemandem, der einfach sagt, oh, ich hab diese psychische Störung nicht. Ne? Und nichtsdestotrotz weißt du auch, ich gucke mir gerne in diesen extremeren Bereichen was ab, weil ich glaube, oft sind da die Kontraste einfach schärfer und man wie bei so einem Kameraobjektiv, was scharf gestellt wird, verstehst du plötzlich Sachen. Und ich habe mich da total drin wiedergefunden. Was haben die gemacht? Die Idee ist also, ich versuche Leute zu entspannen, indem ich denen zum Beispiel Übungen wie jetzt so eine Muskelrelaxation beibringe oder auch beispielsweise irgendwelche Meditationssachen haben die mit denen gemacht. So Kleinigkeiten halt.
Ja.
Hanju Kim heißt der Forscher. Das Experiment wurde 2019 gemacht zusammen mit Michelle Newman. Und die konnten dann zeigen, in dem Moment, wo wir die Leute runterfahren, kickt bei denen die Angst hoch. Also plötzlich entsteht ein tierischer Stress.
Aber warum?
Die Idee der Forschenden hierzu ist, dass die Betroffenen einen Kontrast fürchten. Und zwar den Kontrast von, hey, es fängt an, mir besser zu gehen, ja, weil ich mich ja entspanne, weil ich vielleicht die Sorgen mal loswerde, weil ich runterkomme von diesem ganzen Zeit so aufgerieben sein. Und wenn ich dann mich wieder, ich stelle es mir vor, wie so eine Leiter, die ich hochklettere, besser fühle, nach oben komme auf meiner Leiter der Lebenszufriedenheit, dann, und jetzt kommt der Kontrast, wäre ein Absturz umso schmerzhafter. Und damit das, erst gar nicht passiert, vermeide ich entspannungsähnliche Zustände. Ich sorge also im Prinzip durch ein mich die ganze Zeit im Aufgeriebenen, im eher tief unten halten, dafür, dass ich keine Angst davor haben muss, wenn es mir wieder besser geht, tiefer abzustürzen. Und da habe ich gedacht, boah, da steckt was drin. Weil wie oft rennst du, machst und tust und lässt wirkliche Entspannung nicht zu, weil du eigentlich weißt, hier stimmt was nicht, mir geht's vielleicht eigentlich nicht so gut. Und in dem Moment, wo ich jetzt plötzlich Ruhe bekäme, mir persönlich geht's super. Wenn ich dann in Entspannung komme, dann sortieren sich meine Sachen im Kopf und ich habe plötzlich so einen Roy Bianco-Moment wie auf dem Boot. Aber jemand, dem es vielleicht nicht gut geht, der sich davor fürchtet, da kann ich total nachvollziehen, dass man sagt, boah, da fahre ich lieber drumherum.
Ja.
Und, ne, und im Kleineren, im Alltag gibt's natürlich bei mir persönlich jetzt auch Momente, wo es mir nicht gut geht und wo ich dann denke, jetzt entspannen, boah, ich hätte allein Angst davor, hier jetzt mal in Ruhe zu sitzen, weil ich bin so aufgerieben, ich bin so hochgepeitscht, ich merke das manchmal am Samstag. Dann habe ich die ganze Woche gearbeitet und habe den Samstag frei und wirklich auch nichts zu tun. Und dann sitze ich hier und denke, was machst du denn jetzt? Und dann fühle ich mich plötzlich unwohl. Und da denke ich dann manchmal dran, dass es dann so Momente gibt, wo ich dann plötzlich sage, ach komm, dann liest du jetzt im nächsten Sachbuch weiter oder bereite schon mal was für die nächste Woche vor, weil ich diesen Zustand gar nicht gut annehmen kann. Und deswegen habe ich mich da so drin wiedergefunden und das hat mich total, total gepackt.
Ja, ich ahne, wie das sein muss. Wahrscheinlich so ähnlich wie die Angst vor der Stille. Dass man gar nichts mehr ist, dass so, ne, so diese Momente aushalten für sich, dass Stille ist. Das ist für einige ja auch sehr, sehr schwierig. Ja, okay, das scheint ja aus derselben Quelle gespeist zu sein.
Kann gut sein. Und ich glaube, wenn man das mal auf dem Radar hat.
Ja, letztendlich ist man dann ja auch mit sich selbst konfrontiert.
Ja.
Ja. Ja, und das macht eigentlich sogar den meisten Leuten Angst, mit sich selbst konfrontiert
zu sein.
Absolut.
Absolut.
Ja. Ja, Hammer.
Ist krass, ne? Ja. Also fand ich auch, das fand ich richtig heftig. Ich möchte noch eine Anmerkung dazu machen, weil wir jetzt eben von Leuten mit einer generalisierten Angststörung gesprochen haben und es vielleicht so ein bisschen jetzt klingen konnte, wie die entscheiden sich dazu. Das ist es natürlich nicht, ne? Diese Leute haben eine psychische Störung, die auch massiv belastend ist, die einfach eine schwere Krankheit darstellt und müssen und wollen damit umgehen. Also es ist nicht, dass die da sitzen, so wie vielleicht jetzt du und ich, die irgendwie sich fragen, wie kann ich mal besser entspannen und sich denken, ach, ich entspanne mich ja nicht, weil ich den Kontrast fürchte, das ist ein unbewusster Prozess, unter dem die natürlich auch leiden. Das noch gesagt, finde ich aber auch wirklich diese Idee, Moment mal, es gibt also Leute, die Sorgen vor Entspannung haben, weil die fürchten, dann tiefer abstürzen zu können. Etwas, wo ich mich in Teilen drin wiederfinde.
Tatsächlich?
Ja.
Geht das denn schon so oder berührt das so den Bereich der Dissoziation?
So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber naja, es ist halt schon so, dass ich manchmal denke, guck mal, nehmen wir uns doch mal so eine vollgestopfte Woche und vielleicht so Workaholic-Modus und ich glaube, den werden alle von uns hier und da erleben, wo du dann so denkst, boah, und dann bist du vielleicht auch voll im Flow und du bist voll gepumpt mit Stress und das,
ja,
da reden wir gleich noch drüber, kann sich ja erstmal gut anfühlen, weil da ist Kraft, da ist Energie, du denkst, du kannst Bäume ausreißen, so Startup-Mentalität und dann daraus runterzufahren, da zu sagen, ich schalte jetzt mal ab, mal eben so kurz in meinem Alltag, hole ich mir die Entspannung.
Ja.
Das ist nicht einfach. Das will gelernt sein. Und das war auch übrigens bei den Urlaubsuntersuchungen immer so, dass die gesagt haben, in den ersten Tagen, das ist wie so ein aufgeheizter Motor, bist du nicht sofort im Urlaubsmodus. Du musst auch dich darauf einstellen, dass du erstmal runterfährst.
Also ich stelle mir das vor wie so ein Ferrari auf der Autobahn. Mhm. Da ist nicht viel los, der hat einen guten Lauf, der fährt von Hamburg nach Köln in Rekordzeit und muss die Karre abgestellt werden oder er muss in die Eisen oder der Motor ist vielleicht kaputt.
Jo.
Und so stelle ich mir die Situation vor und dann stehst du da und denkst dir, und jetzt? Du bist konfrontiert. Ich weiß nicht, ob das das richtige Bild ist, aber es
scheint mir logisch. 1:1 dieses Bild in meinem ersten Buch benutzt, um das zu beschreiben, was du gerade sagst. Ja. Genau so. Hast du einen aufgeheizten Motor und der ist doch auch nicht von einer Sekunde auf die nächste kalt und kann, weiß ich nicht was, gewartet und neu geölt werden, sondern der ist erstmal noch heiß und der muss abkühlen.
Ja.
Und das ist halt eben so ein bisschen der Gedanke, ey, ich gebe alles, ich work hard, party harder. Das war auch so ein Motto bei uns in der Unternehmensberatung, wo du dann so denkst, das ist wieder eigentlich völliger Bullshit, ne? Aber es ist halt so die Idee, kick dich hoch und bleib hochgekickt.
Ich stelle mir gerade, okay, wir sind natürlich in der heutigen Folge oft bei Urlaub. Man möge es uns verzeihen, aber aus eben genannten unverständlichen Gründen. Ich stelle mir jetzt den Vorstandsvorsitzenden vor, der eines Konzerns, der richtig das Sagen hat. Ach du Scheiße. Wenn der hustet, da kriegen ganze Abteilungen Erkältung. Und jetzt fährt er in Urlaub, nach Kreta in den neuen Robinson Club und denkt sich, ach, ich spiele da mal mit unten auf dem Feld beim Volleyball. Ja, hat so, weil er selber natürlich keine Zeit hat, hat er so die Strandhose an, die Mutti ihm gekauft hat und vielleicht noch so ein altes Schalke-Shirt von früher und spielt da mit und versaut jeden Ball und wird so von allen anderen so angeflaut. Ey, du Flasche, ey, was bist du denn für ein Loser? Und er fährt wieder nach Hause und sagt, ey, das waren die schönsten Momente meines Lebens.
Jo. Ich habe ihn komplett vor Augen.
Sollen wir beide jemals auf Tour gehen, werden wir genau diese Geschichte erzählen. Natürlich ausgebaut, na, mit allem drum und dran.
Nee, safe. Ich hab's, Bild ist komplett da. Geil. Schönste Momente meines Lebens.
Ja, aber das macht's ja klar. Das eine Extrem und das andere Extrem.
Richtig.
Da kann man so ein bisschen nachspüren zumindest. Ja. Wo die Konfrontation eben ist, mit dem Moment der Stille oder mit dem, dass alles plötzlich anders ist. Deine ganzen alten Beißreflexe bringen dir gerade im Moment nichts, weil da ist nichts zu beißen.
Und Werbung kurz mit HelloFresh, bevor es losgeht. HelloFresh haben wir euch hier schon vorgestellt, weil, habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, ich so ein ziemlicher Kochmuffel bin, während Atze sogar in seinen Ketchup-Sternanis verarbeitet. Und mit HelloFresh muss ich jetzt tatsächlich sagen, diese Boxen, die man da bestellen kann, habt ihr sicher schon mal gehört, fangen sogar Leute wie ich an zu kochen. Wir hatten das letztens in der WG, du kriegst zum Teil komplett frische Zutaten und eine idiotensichere Anleitung und dann schnippelst du dir, brutzelst dir das zusammen und hast plötzlich ein komplett frisches Gericht selber gemacht. Und das macht Bock, viel mehr Bock, als ich als Kochmuffel erstmal dachte.
Vor allen Dingen, du kannst ja wirklich haargenau bestellen, wie viel du in der Woche brauchst. Du kannst eine Box pro Woche bestellen, du kannst aber auch eine Box bestellen, die dann für 5 Tage reicht. Also das wird alles genau auf dich abgestimmt.
Das Tolle bei HelloFresh ist ja, dass du die Zutaten neben dem Rezept ja so da liegen hast, dass es ganz einfach umzusetzen ist, oder?
Überragend. Wir haben letztens hier in der WG mexikanische Süßkartoffel aus dem Ofen gemacht.
Kenn ich!
Und du kriegst halt alles, super, was du, kennst du, so geil, ne?
Ja.
Du kriegst den Mais, du kriegst die Frühlingszwiebeln, du kriegst eine frische Avocado, du kriegst eine Gewürzmischung, Hello Fiesta hieß sie passenderweise. Ey, und das war so lecker und ging ratzfatz.
Also, besser geht's eigentlich nicht.
Faul noch vom Sofa aus, weil du kriegst es ja nach Hause geliefert. Nicht mal in den Supermarkt muss man. Und natürlich haben wir für euch einen Rabattcode. Betreut 70. Wenn ihr den eingibt, gibt 70 Euro auf 4 Boxen bis zum 12.9. Danach geht's aber noch weiter mit dem Code einfach nur betreut. Ohne irgendwas hinten dran kriegt ihr 60 Euro für die folgenden Boxen. Also das lohnt sich wirklich. Danke, HelloFresh. Aha, was?
Ja, ich hab's jetzt auch verstanden.
Ist es eigentlich einfach. Also betreut 70 heißt 70 Euro bis zum 12.9. Danach nur mit dem Code betreut gibt 60 Euro. Leute, das lohnt sich im Prinzip schon ohne Rabattcode, aber ich würde sagen, damit nochmal mehr. Geht auf HelloFresh und bestellt euch was. Danke, HelloFresh.
Einer unserer Lieblinge ist heute dabei und das ist die App Blinkist. Bei Blinkist könnt ihr Sachbücher und auch andere in kürzester Zeit eben über diese Blinks euch reinziehen. Das heißt, man braucht so im Durchschnitt für ein Buch 15 Minuten. Das ist wie in einem guten Fachartikel, sind die entsprechenden Aussagen und Kernaussagen des Buches aufgelistet in den Blinks.
So, und die haben sich jetzt was, wie ich finde, wirklich Schlaues überlegt, weil wie viele von uns stehen jetzt gerade da vor der Bundestagswahl und fragen sich, ey, worum geht's hier eigentlich? Was für Themen liegen mir am Herzen? Und so viele von uns lesen da nur die Überschriften, haben überall so ein bisschen gefährliches Halbwissen und Blinkist möchte dagegen was tun und das finden wir echt unterstützenswert und zwar für einen Zeitraum von 4 Wochen. Vom 30.8. bis zum 26.9. schalten die 70 Titel zu 7 wahlrelevanten Themen kostenlos frei. Nur im September gibt's also 70 kostenlose Blinks für alle rund um die Bundestagswahl.
Ja, und das Ziel der Kampagne ist ja eben so sinnvoll, weil es soll darum gehen, besseres Verständnis der Themen zu haben, die für die Wahl von Bedeutung sind. Welche Partei steht für was? Einfach damit man fundierter eine Wahlentscheidung treffen kann und eben auch fundierte Gespräche vor den Wahlen führen kann.
Leute, es geht um die Zukunft, Veränderung liegt in der Luft und ich würde sagen, da lohnt es sich, wenn man sich die Mühe macht, sich vielleicht zu ein paar Themen mal ein bisschen was anzueignen. Da ist eben Blinkist wirklich die perfekte Plattform für, weil das Ganze relativ kompakt geht, weil das Ganze wirklich effizient funktioniert. Und wenn ihr Lust habt, euch das mal anzugucken, dann geht doch einfach auf folgenden Link und zwar blinkist.de/fühlen mit UE. Blinkist.de/fühlen. Gerade im September lohnt sich das besonders. Wir lieben die App aber auch sonst und sagen wie immer, vielen Dank Blinkist. Und lass mal in Körper und Hirn an dieser Stelle gucken, weil auch da wird's, wie ich finde, super interessant und es spiegelt eigentlich das, was du gerade hier als kleine Szene aufgemacht hast, wunderschön wieder. Die Umfragen zeigen, der Stress nimmt zu. 6 von 10 Deutschen, 6 von 10 fühlen sich gestresst. Das hat eine Forsa-Umfrage schon 2016 ergeben. Wenn man dann mal die Schulkinder sich dazu nimmt, ich habe mal nochmal geguckt, 2020 gibt's da aktuelle Zahlen, rund 46%, fast jeder zweite von den Schülerinnen und Schülern gaben im Schuljahr 19/20 an, dass sie oft oder sehr oft Stress empfinden. Und das macht die Kids natürlich schon fertig. Und da kann man sich ja vielleicht mal als Gegenpart, wenn man versucht, Entspannung zu begreifen,
ja,
fragen, was Entspannung eigentlich nicht. Und da finde ich, kann man mit dem Stress ganz gut kommen. Wenn wir Stress haben, dann reagiert unser System sofort, unser Organismus. Das ist das evolutionäre Erbe. Ne? Irgendwas stresst dich, fordert dich, da ist der Stressor vor dir, werden Stresshormone ausgeschüttet. Die Nebennierenrinde setzt dann vor allem Adrenalin und Cortisol frei, Blutdruck kippt nach oben, Puls und so weiter. Du empfindest, und das ist jetzt der riesen Pluspunkt, weniger Schmerz. Ne? Du hast Power, du hast Energie, du kannst durchhalten, du bist wie mit so einer Rüstung ausgestattet gegen die Bedrohungen, die jetzt vor dir liegen. Also ich habe da mal so einen Ritter vor Augen, der wirklich so eine schwere Metallrüstung angesetzt bekommt und wenn der jetzt auf dem Schlachtfeld da irgendwie das Schwert in die Hacke kriegt, dann ist das halb so wild, weil sein Körper ist in so einem Fight-Modus.
Ja, ja.
Und jetzt kannst du dir doch vorstellen, wenn der Typ jetzt, dieser Ritter, abends sagt, ich bin aber noch in diesem Modus und will jetzt schlafen, dann wird er da mit seiner klappernden Rüstung, die total nervt, im Bett liegen und kein bisschen klarkommen. Und das ist eben das Problem, dass wenn du in diesem Modus drin bist und dieser Stress so voll reinkickt und wir diese körperliche Reaktion haben, dass das als Dauerprogramm nicht funktioniert. Du musst die Rüstung im Prinzip in Abständen ablegen. Und da wird's interessant, denn wenn wir uns entspannen, dann werden Hormone wie Dopamin und Noradrenalin ausgeschüttet, die den Herzschlag und die Atmung erstmal kurz beschleunigen.
Ne? Ja,
so,
ja.
So ein kurzer Kick. Und dahinter, das ist jetzt mal eine Annahme, eine potenzielle Annahme, könnte eine evolutionäre Vorsichtsmaßnahme stecken. Nämlich, ja, dass bevor du jetzt so in die richtige Runterfahrsituation kommst, erstmal nochmal deine Sinne geschärft werden, damit du sicher bist, dass da jetzt auch keine Gefahren mehr in deiner Umgebung
lauern. Okay, nochmal alles abchecken.
Yes. Und ich finde, wenn man sich das mal überlegt, wie viel eigentlich in unserem Kopf so in die Richtung geht, ey, Gefahr hier, Projekt da, das noch schaffen, durchhalten, Ritterrüstung an, harte Schale.
Ja.
Und selbst in dem letzten Moment, wo es dann in die Entspannung könnte, nochmal so ein Kick kommt, ey, check nochmal alles ab, bevor du dann wirklich runterfährst, kriegt man doch ein Gefühl dafür, dass das wahrscheinlich nichts ist, wo du mal eben den Hebel umlegst und im Alltag sagst, so jetzt hier bin ich in komplett entspannten Modus und dann gleich ziehe ich die Rüstung wieder an und los geht's.
Ja, okay, aber das ist ja genau die Beschreibung, wie komplex dieser Vorgang eigentlich ist, von 300 auf 0 runterzukommen.
Ja.
Oder auf, von mir aus auf 6 Knoten.
Ja. Ja. Und das Schöne ist jetzt, und da sind wir auch vom Urlaub da mal komplett weg, ich brauche eine Regelmäßigkeit. Ich kann Entspannung nicht betrachten wie etwas, ja, das mache ich dann dreimal im Jahr in irgendwelchen Urlaubsslots und einer davon ist noch ein stressiger Städtetrip irgendwie, sondern, das sagt der Psychiater Professor Thomas Löw vom Uniklinikum Regensburg, der zu dem Thema forscht, ganz schön.
Ja.
Ich brauche im Prinzip einen Wartungsmodus. Da sind wir bei dem Motorbild von dem Ferrari, den du eben beschrieben hast. Ne? Ich brauche immer wieder, nicht zwischendurch, sondern ich brauche wirklich mit einer Regelmäßigkeit ein Warten meines Organismus. Und dann muss ich runterfahren und nicht einfach so versuchen, weiter mit dieser Rüstung rumzulaufen.
Ja, da kenne ich aber einen sehr prominenten Fall, nämlich dich, der ja, ja, eigentlich permanent eine 7-Tage-Woche betreibt. Du hast ja gar kein richtiges Wochenende. Du bist ja eigentlich immer on. Das hatte ich auch eine ganz lange Zeit und ich habe dann irgendwann für mich eingeführt, erstmal so grundsätzlich, montags wird nichts gemacht. Weil ich ja klar, wenn ich 4-5 Tage die Woche auf Tour bin, mit ein paar anderen Terminen noch, dann habe ich ja kein Wochenende. Sonntags stehe ich eigentlich auch immer auf der Bühne.
Ja.
In normalen Zeiten. Und ey, wie lange das gedauert hat, bis ich mal drauf gekommen bin, der Montag ist jetzt generell frei. Und da braucht mich auch keiner anrufen, außer privat.
Krass.
Und das müsstest du ja irgendwann mal für dich auch einbauen.
Ja, ist gut, dass du nochmal so klar sagst.
Das zeigt diese Untersuchung, ne?
Ja, ja, ja.
Und das muss man auch durchziehen und ist auch herrlich entspannt. Und dein ganzes Umfeld gewöhnt sich ja auch daran.
Ja, ich hab immer das Gefühl, kannst du mir gerne auch nochmal eine einsortierende Meinung zu mitgeben, dass wenn es dann viel wird und ich zum Beispiel auch am Wochenende arbeite oder halt Tour ist oder was auch immer, dass ich dann das gerne mache und auch natürlich einfach weitermache. Nehmen wir den Tag heute so, ich habe um 9 Uhr gestartet und ich fahre jetzt gleich Richtung 17 Uhr nach Emstetten und habe da die Tour und die endet dann wahrscheinlich so wahrscheinlich bin ich um 11 wieder zu Hause.
Du hattest heute aber auch schon ein Telefonmeeting mit dem WDR.
Ich hatte heute schon auch noch andere Termine, genau, und der Tag geht ja auch noch gleich weiter. Und dann denkst du dir plötzlich, Moment mal, was ist denn jetzt der Unterschied zu der Ampel, über die ich eben noch gelacht habe in der Unternehmensberatung? Und dann denkst du dir, ja, dann hättest du vielleicht morgen noch einen Tourtermin und dann ist der Sonntag vielleicht frei, aber dass du dann denkst, eigentlich ist ein Wochenende doch 2 Tage, mach den Montag auch noch frei. Nö, weil Montag wird ja schon wieder gearbeitet. Das ist total dumm.
Ja, ja. Und ich als Seniorpartner rate dir, bau dir einen Tag ein. Der Montag eignet sich meiner Meinung nach ganz gut dafür.
Okay, mal nochmal allgemeiner, glaube ich, können wir jetzt alle nochmal massiv von dir als Seniorpartner profitieren, weil es gibt dann, und das ist mir ganz wichtig heute, eben auch mittlerweile eine wirklich breite Datenbasis, die zeigt, Entspannungsverfahren, ne, regenerieren, meditieren, auch spirituelle Praktiken übrigens, oder Achtsamkeitstechniken, die funktionieren. die funktionieren und die helfen im Alltag. Einmal, weil das Hirn effektiver offenbar wird, zum Beispiel als weniger Sauerstoff verbraucht, verarbeiten muss. Dann aber auch, weil, und das ist jetzt immer noch vieles in Mutmaßung, aber es deutet eben manches darauf hin, dass Gedächtnis, Lernen und Konzentrationsfähigkeiten, Merkfähigkeiten sich verbessern und auch die funktionelle und strukturelle Plastizität, also wie das Hirn aufgebaut ist, sich weiterentwickelt, das ist ja kein starres Ding, dass das befördert wird. Jetzt ist dabei ganz wichtig, dass man trotzdem aber immer den Einzelfall mit berücksichtigt und nicht sagt, okay, da gibt's eine Methode, die für alle wirkt, sondern das, was ich da mache, um zu entspannen, das muss mir Spaß machen. Das muss mir persönlich ein Wohlbefinden schenken. Denn nur dann werde ich das wiederholen und ja auch als eine neue Verhaltensweise für mich zur Gewohnheit werden lassen. Und da würde ich jetzt gerne mal von dir, weil du das auch mal erzählt hast, dass du ja auch in diesem Modus warst und dann immer für dich gesagt hast, ey, du hast doch deine Technik, die auch beibringen lassen, gelernt. Du hast sie immer hier schon mal wieder angerissen. Aber kannst du uns nochmal mit in diesen Prozess nehmen dann?
Also es war in einer Zeit, als ich so 300 Jobs im Jahr gemacht habe. Und jetzt kann sich ja jeder vorstellen, es gibt ja auch Leute, die keine Komiker sind, dass man ja nicht weiß, wie lange so eine Karriere geht am Anfang. Ja. Wir haben 99, haben wir die erste Staffel Alles Atze gedreht für RTL.
99?
Ja. Oh Gott, mir tut das leid, Leon.
Boah, ist das krass. Gott.
Da war ich aber schon ein paar Jahre als Komiker unterwegs.
Alter, krass, Mann. Okay, ja. 99.
Boah. Ja.
Ja, okay.
So, dann ging irgendwann die Post ab und ja, wenn dann diese Schleuse geöffnet wird, dann ja nicht so ein bisschen, sondern dann werden ja alle Schleusentore aufgedreht und das ist der Wahnsinn. Und du nimmst natürlich alles mit, das kannst du dir als Unternehmer speziell auch sehr gut vorstellen. Du weißt nicht, wie lange hält dieser Boom hier.
Ja.
Vielleicht ist es in einem Jahr vorbei. Ich habe mir sogar keine weiteren Brillen gekauft, weil ich gedacht habe, naja, wer weiß, ob ich die übernächstes Jahr überhaupt noch brauche, ne? Für die Bühne. Diese typischen Atze-Brillen.
Ja, ja.
So, und dann, dann waren so, ja, ab 2000, 2001 waren es 300 Termine im Jahr für ein paar Jahre. Und irgendwann habe ich gedacht, ich werde jetzt wirklich verrückt. Also es war wirklich meine Angst. Ich habe da so kurz vor Weihnachten...
Warst du denn auch so, hast du so verrückte Sachen auch dann gemacht irgendwie?
Nee, das nicht. Ich habe einfach
das war nur eine Angst.
Ich habe richtig funktioniert einfach. Ich hatte auch Spaß an meinem Job, das hat mir geholfen. Aber 300 Tage sind natürlich definitiv zu viel. Und dann, wie so üblich, kurz vor Weihnachten war dann immer so der Moment, wo dann der persönliche Spannungsbogen auch ganz nach unten ging. Und ich war jedes Jahr krank zu Weihnachten, so bis Anfang Januar. Und da habe ich gedacht, es geht nicht so weiter. Und dann, ich war dann irgendwann mit dem Joggen angefangen. Da war so das meditative Element beim Joggen war mir fast wichtiger als die Bewegung. Mhm. Einfach auch nichts auf den Ohren, einfach so durch den Wald und genießen. Und dann traf ich Leute, die unter anderem Rüdiger Hoffmann, der macht das auch schon sehr lange, die nach TM meditieren, transzendentale Meditation, ist von einem indischen, ich sag jetzt das böse Wort Guru, mal entwickelt worden. Aber eigentlich, hätte auch jede andere Meditationstechnik sein können. Und meditieren nach TM ist relativ einfach zu erlernen. Man hat da eben einen Meister oder Meisterin, die führt einen ein, da wird man initialisiert.
Und wer war das bei dir dann?
Das war Bettina Winde, die ich sehr empfehlen kann, aus Bochum. Die macht das, glaube ich, immer noch als Lehrerin für TM. Da muss man sich dieser Organisation nicht unbedingt anschließen. Ich hatte keinen Bock, da zu irgendeinem Verein zu gehören. Naja, auf jeden Fall hat die mich eingewiesen in transzendentaler Meditation. Und ja, allein das war schon eine schöne Zeit und das habe ich jetzt für mich so mitgenommen.
Wie ging das? Darf ich auch nochmal fragen? Ich
bin interessiert gerade. Die Meditation funktioniert folgendermaßen, du suchst dir irgendwo eine stille Ecke, aber das kann, wenn du geübt bist, auch in der Bahn passieren. Du schließt die Augen und versenkst dich so nach innen und man wird immer besser darin. Je öfter man das macht, desto besser wird's. Man kann das echt trainieren und man sackt so ab in so einen so ins Absolute, in die absolute Stille. Manchmal nur für einen Bruchteil einer Sekunde, aber es reicht schon, um so ein Eimerchen Glück mit an die Oberfläche zu nehmen. Und das ist eine wahnsinnsgeile Entspannungstechnik. Wie gesagt, das ist nicht die alleinige. Es gibt auch ganz viele andere Entspannungstechniken und eben Meditationstechniken. Und Yoga kann ich auch sehr empfehlen. Aber sich so kleine Inseln am Tag zu bauen.
Ja.
Und wenn es das Mittagsschläfchen ist von mir aus, um jetzt mal endgültig da das Mystische rauszunehmen. Auch das kann es sein. Aber irgendwas Ritualisiertes, wo du deine kleine absolute Stille findest.
Okay, aber dieses Ritualisierte, wenn mir das jetzt schwerfällt, was bringt mir dann die Bettina Winde bei oder was lerne ich dann da im Laufe der Zeit, dass ich sage, also ich stelle mir jetzt vor, ich setze mich jetzt hier in meine ruhige Ecke vom Zimmer und dann mache ich was? Damit ich nicht durchdrehe, ne? So nach 3 Minuten.
Ja, ich kann jetzt, das wäre vermessen, in wenigen Worten dir rüberzubringen. Ja, vom Gefühl. Du lernst, die Gedanken vorüberziehen zu lassen, wie Wolken. Nicht, dass du die Gedanken wieder festhältst und auch nur kurz drüber nachdenkst, sondern das typische Loslassen. Die Gedanken ziehen am Himmel vorbei, wie Wolken. Du bist bei dir, du hast dein Mantra. Und dieses Mantra wird auch immer wichtiger, je länger du das machst, weil das ist für dich mehr oder weniger auch der Schalter, um dich nach innen zu kehren. Und das klappt am Anfang manchmal, nicht immer, und es klappt aber immer besser. Und irgendwann bist du fast im größten Trubel in der Lage, dich mal ebenso in dich selbst zurückzuziehen und dein Schüppchen Glück zu schöpfen.
Verrätst du uns, was dein Mantra war?
Das ist leider Teil des Ganzen, dass man sein Mantra nicht verrät, weil das soll dein ureigenstes sein.
Okay, aber dann ich könnte mir dann sowas sagen wie,
ja,
mag dich auch wenn du oft mit dir unzufrieden bist.
Also in meinem Fall ist es ein Sanskritwort und ich habe nie danach gesucht, was es wirklich bedeutet, weil es geht eigentlich nur um den Klang und hier Sinn.
Ach so.
Es kann sinnlos sein oder
ach so.
Oder sagst nur Eimer oder du sagst nur Wolke oder sagst nur Soft Eis. Also nichts, es soll ja gar nichts Sinnvolles sein.
Jetzt schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits höre ich dir zu und glaube dir nicht nur, sondern weiß das ja auch und habe ja auch aus deinem Umfeld gehört, dass dir das den Arsch gerettet hat, weil dieses, was du beschreibst, ich werde verrückt, ich drehe durch, ich schaffe das nicht mehr.
Ja.
Da scheint es ja einen riesen Einfluss drauf gehabt zu haben. Und andererseits ploppen hier spätestens bei dieser Erklärung dieses Mantras jetzt gerade doch Fragezeichen in mir auf. Ich hocke mich in meine Zimmerecke und sag Eimer. Und also sage ich im Kopf und versuche alle Gedanken, die aufkommen,
ja, okay, ziehen zu lassen. Ist jetzt kein schöneres Wort. Nimm mal ein schönes französisches Wort.
Lorelei.
Ja, das ist auch
Lorelei.
Gut. Lorelei ist gut.
Lorelei.
Du sitzt Lorelei. Da. Lorelei. Lorelei. Irgendwann sagst du es ja gar nicht mehr, sondern du denkst nur noch Lorelei. Damit hast du aber deinen Schalter, um andere Gedanken nicht festzuhalten.
Okay.
Verstehst du das?
Ja, doch, doch, klar, natürlich.
Lorelei ist ein ganz gutes Beispiel. Und sag's mal langsam.
Lorelei.
Lorelei.
Lorelei. Lorelei.
Ja.
Okay, boah. Ich glaube, das wird mir richtig viel Training abverlangen. Wie lange hat das bei dir gedauert, bis du gemerkt hast, ich kann das jetzt wirklich wie so ein Schalter machen im größten Trubel?
Ach ja, genau, einen Tag kann ich sicher nicht beziffern, aber so vielleicht nach 3 Monaten ging es los, okay, dass ich merkte, ich komme jetzt richtig tief und dann merkst du das immer, dass es immer besser wird. Und das Tolle ist, das kannst du vor der Show so schön machen. Ja, 8 Uhr geht's ja auf die Bühne und oft habe ich dann so um 6:45 die Tür abgeschlossen und habe für mich so ein bisschen TM gemacht.
Krass.
Es gibt ein tolles Buch darüber, eben auch mit neurologischen Untersuchungen, für dich als Naturwissenschaftler ja auch sehr wichtig. Es gibt ein tolles Buch über transzendentale Meditation, das heißt Gesundheit aus dem Selbst.
Okay, da gucke ich mal rein. Und da kann ich mir auch beibringen oder brauche ich da so einen Guru oder eine Bettina für?
Es wäre ganz gut, da wenigstens so ein paar Stunden zu haben, um das Ganze zu verstehen.
Ich werde zunehmend empfänglich für sowas. Ich habe mich jetzt schon öfter dabei ertappt, dass so dieser letzte kleine Impuls nur noch fehlte, bis ich mal so ein Meditationsding oder sowas Ähnliches richtig reingehe.
Wie viele Leuten ich das schon empfohlen habe und gerade auch Unternehmern, die dann zu mir kamen, boah, ich kann auch nicht mehr, ich kann nicht mehr. Sag mal, du hast mir doch mal diese Nummer gegeben. Ja, ich habe sie dir schon 2-mal gegeben, ich gebe sie dir jetzt nochmal. Ich brauche das jetzt und dann triffst du die 3 Jahre später wieder und? Ja, ich bin nicht dazu gekommen.
Geil.
Wie heißt es so schön? Eigentlich bin ich ganz anders, doch ich komme viel zu selten dazu.
Ja, ich habe irgendwo gelesen, meditiere jeden Tag 15 Minuten und wenn du keine Zeit hast, 1 Stunde.
Ja, genau.
Das ist es, ne?
Ja, das ist es.
Ich muss hirnmäßig noch was sagen, weil du gerade das Neurologische angesprochen hast und das ist so so krass, wo ich glaube auch ein Missverständnis drin liegt, dass ich hier mal einen sperrigen Begriff reinbringe. Ich glaube, ich habe ihn schon mal fallen lassen, aber jetzt würde ich dich da gerne mal total mit reinnehmen, ohne Mantra, sondern mit Untersuchungen, bei denen etwas rauskam, was man erstmal gar nicht erwartet hatte. Und zwar geht es um das sogenannte Default Mode Network. Also so eine Art Standardmodus unseres Hirns. Ja, denn stell dir mal so Hirnscan-Untersuchungen vor, da wollen Neurowissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oft eine Gehirnaktivität natürlich untersuchen mit verschiedenen Aufgaben, ne?
Ja.
Und die brauchen aber zwischen diesen verschiedenen Aufgaben oder Tests dann im Prinzip so eine Art neutralen Zustand.
Ja.
So. Und normalerweise bat man dann die Leute, hier pass mal auf, du guckst jetzt gleich auf diesen Monitor und dann zeigen wir dir eine Kuh und danach zeigen wir dir einen Tisch und dann zeigen wir dir einen Neonazi und dann wollen wir mal gucken, was in deinem Kopf passiert. Und vor der nächsten Aufgabe guckst du dir einfach auf dem Monitor nur ein weißes Kreuz an.
Ja.
Und man ging dann im Prinzip davon aus, naja, wenn dann so gar nichts abgeht, dann wird das Hirn ja abschalten.
Ja.
Was aber passiert ist, Prinzip das Gegenteil. Das passiert nicht. Vor über zwei Jahrzehnten, also vor über 20 Jahren, hat der Student Bharat Biswal, der damals am Medical College of Wisconsin promoviert hat, das rausgefunden, dass das ruhende Gehirn, nochmal ja. eine Studie damals gewesen, ne, erstaunlich aktiv ist. Er hat also versucht, wie könnten wir es irgendwie schaffen, ein reineres Signal von einem Hirnscanner bekommen?
Ja,
und hat dann gemerkt, dass das ruhende Gehirn eben überhaupt nicht nichts macht, wenn man auf dieses weiße Kreuz starrt, sondern selbst wenn man Leute auffordert, den Kopf frei zu machen, dass dann die Gehirnaktivität bestehen bleibt. Und nicht nur das, diese Scans, die der da durchgeführt hat, schienen sogar darauf hinzuweisen, dass diese Aktivität einer gewissen Koordinierung folgt. Also da ist ein Muster, ist nicht einfach irgendein Rauschen, sondern da geht was ab. Und dann gab es weitere Untersuchungen, wo man überraschend festgestellt hat, dass man eigentlich immer dachte, in unserem Kopf geht ein Netzwerk, eine Koordination, ein Muster an, wenn wir irgendwie aufmerksam sind, wenn wir was bearbeiten. Dann haben die aber 1997 das Gegenteil festgestellt. Das Netzwerk, so ein sehr koordiniertes Muster, springt an, wenn wir nichts tun.
Ja, das erklärt ja ganz viel.
Ja, das erklärt ganz viel.
Ja, eben auch die Angst vor der Stille.
Ja, genau, vielleicht ein Stück weit, und da geht's jetzt nochmal weiter. Also das ging dann so weit, dass man dann zum Teil die Arbeiten von diesen Leuten, die sich auf dem Gebiet umgetan haben, abgelehnt hat in den Journals, weil man gesagt hat, ey, eure Daten stimmen nicht, ne? Die Leute machen nichts, wieso ist das Hirn so aktiv?
Ja.
Mittlerweile liegen die Dinge aber ganz anders. Wir haben also rund 3000 wissenschaftliche Arbeiten zu dem Thema. Und diese Idee Ruhezustand, das ist ein Begriff, der wirklich gestrichen ist. Man sagt jetzt also Default Mode Network, so ein Netzwerk, was anspringt, wenn du in so einer Art Standardmodus, in einem zurückgehaltenen Modus bist, im Grunde nichts machst, denn dein Hirn ist dann eben doch extrem aktiv. Und jetzt gibt es viele Theorien, warum. Und es gibt noch keine Einigkeit. Eine Idee ist, dass diese Hirnbereiche vielleicht in so einem Moment ja üben, zusammenzuarbeiten. Oder dass das Hirn so aktiv bleibt wie im Prinzip unsere Ferrari eben, wo du den Leerlauf einlegst. Für den Fall, dass gleich irgendwas passiert.
Ach so, okay, ja.
Und dann gibt's aber noch eine Idee, und die finde ich so griffig, ohne dass ich jetzt werten möchte, weil das kann ich nicht. Aber dass, wenn du in dem Moment, wo du nichts machst, in Gedanken abschweifst, du doch ganz schnell in die Zukunft kommst, ne? Dann fängst du an, dir Sorgen zu machen, dir Gedanken zu machen, was könnte, hätte, täte alles passieren.
Ja.
Und da gibt's jetzt eine Idee von der Harvard Medical School, wo man davon ausgeht, dass diese Tagträume einen guten Grund haben. Und zwar, dass während du einfach nichts machst und dein Hirn so von der Leine lässt, dich entspannst, dich runterfährst, dass in diesem Moment Erinnerungen entstehen an Dinge, die nicht passiert sind.
Ja.
Das klingt jetzt erstmal völlig absurd,
ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Wir haben ja hier schon ganz oft gesagt, warum eigentlich Hirn? Warum macht der Mensch sich so einen Riesenakt und hat da so ein Hirn drin, was riesig viel größer ist, viel komplexer ist als bei so vielen anderen Tieren? Naja, weil es eine Vorhersagemaschine ist. Unsere Spezies ist so erfolgreich, weil wir Erinnerungen, Erfahrungen speichern und dann bessere Entscheidungen über die Zukunft treffen können, weil wir auf diese Erfahrung zurückgreifen und sagen, okay, nächstes Mal gehe ich nicht nach links, weil da hockt immer der Säbelzahntiger im Gebüsch, ich gehe mal rechts. Und in dem Moment, wo ich in diesen Tagträume-Modus schalte, male ich mir Dinge aus und es entstehen Erinnerungen aus allein diesen Gedanken. Und dann kann ich in Zukunft, wenn es dann wirklich übel kommt oder irgendwas passiert, wo ich jetzt noch nicht so viel darüber nachgedacht habe, auf diese in Anführungsstrichen früheren Erfahrungen, in Anführungsstrichen, weil ich habe sie ja gar nicht gemacht, zurückgreifen. Und das prägnanteste Beispiel von Moshe Bar von der Harvard Medical School, der das eben erforscht, ist Eine Flugreise. Wie viele von uns haben schon im Flugzeug gesessen und sich ausgemalt, wie wäre das, wenn das Ding jetzt abstürzt? Ich noch. Nach Mallorca saß ich da. Ja, ich würde überleben, weil ich würde das machen. Habe mich wie so ein Actionheld gefühlt, wie Liam Neeson in diesen Blockbustern. Und die Idee von ihm, vom Bar, ist jetzt, dass er sagt, wenn das Flugzeug tatsächlich abstürzt, dann hast du all diese Erinnerungen an deine Tagträume von früheren Abstürzen, die du da durchgespielt hast, und wirst dann versuchen, aufgrund Grundlage dessen eine Entscheidung zu treffen, wie du dich verhalten sollst.
Hammer,
ey,
Hammer.
Da hat es auch nochmal richtig Klick gemacht bei mir.
Wie geil ist das denn, ey?
Oder?
Ja, total.
Und.
Ach, warte, das müssen wir, stopp, das ist ja die wichtigste Stelle hier heute. Darum geht's. Du kommst zur Ruhe, dein Gehirn strickt Geschichten aus den Erfahrungen, die es schon gemacht hat, was sonst noch sein könnte. Mhm. Kann ich das denn auch stressen dann in dem Moment?
Ja, definitiv. Dieses haben wir vielleicht auch schon alle erlebt. Du machst mal nichts. Und das ist ja heute auch so ein bisschen, wo wir gerade die ganze Zeit drumherum drehen.
Ja.
Du willst entspannen, aber irgendwie klappt das nicht, weil irgendwie Gedanken aufkommen, Sorgen dein Hirn mitbestimmen und du vielleicht das merkst, ey, ich bin noch so im Hamsterrad, ich bin noch so im Cortisol-Stress, Unternehmensberater-Modus. Ich fahre nicht runter.
Und spielst das nochmal durch, vielleicht auch eine Sache, die schon hinter dir liegt. Jo. Wie hätte die anders ausgehen können?
Ja.
Ja, was hätte ich, wenn ich die Entscheidung getroffen hätte, so wie ich vorgestern mit meinem Unfall.
Ja.
Ja.
Unfall?
Ich bin doch einem anderen in die Karre gefahren, habe ich das gar nicht erzählt?
Das hast du hier noch nicht erzählt?
Ach so, ja. Also meine Erfahrung ist seit 40 Jahren, wenn ich an der Rechtsabbiegerspur vorbeifahre, bis ganz vorne, irgendeiner verliert die Nerven, da ist schon eine Lücke. Oder ich dränge mich einfach.
Assi bist du denn? Also ja. Fährst immer, okay, ja gut. Nein,
das heißt, ich bin da den Verkehr nicht so wie andere.
Ja.
So. Das heißt, ich fahre vorne hin und wenn da keine Lücke ist, dränge ich mich einfach rein, weil alle Leute Angst um ihr Auto haben, dann drücken sie schon auf die Bremse und lassen mich vor.
Ja.
Das war meine Erfahrung aus 40 Jahren. Jetzt bin ich aber an jemanden geraten, der genauso denkt. Der Rest ist, glaube ich, klar, oder?
Ja, klingt nach Pavian auf dem Felsen, die jetzt beweisen müssen, wer stärker ist.
Ja, ganz genau. Der alte Macho kam durch und sind wir uns. Keiner ist ausgewichen und wir sind uns in aller Seelenruhe in die Karre gefahren.
Da bremst du dann nicht? Das ziehst du dann durch?
Ich habe voll durchgezogen.
Und auch als
ich
gekracht habe,
habe ich gedacht, naja, so ist es jetzt eben. Mein Vorteil war, dass ich den Kleinwagen meiner Freundin hatte. Sein Nachteil war, er fuhr ein SUV von Bentley.
Damit hat er es schon verdient. Aber nochmal kurz zum Verständnis.
Aber neue Erfahrung jetzt für mein Gehirn, um das jetzt wieder hier in dieses Thema zu packen. Nicht mehr machen. Das nicht mehr machen. Ich habe jetzt eine neue Version der Geschichte im Kopf.
Okay, ist das geil. War das dieses Reißschlussprinzip, wo man bis zum
Ende fahren? Nee, das war nicht schon, vorgesehen.
Es war nicht vorgesehen, dass du noch rüberfährst.
Genau, geil. Ich habe das bist Gesetz gebrochen. Geil. Es kostet mich 35 Euro übrigens, dass ich mich da reingedrängelt habe.
Ja.
Achso, wenn jetzt alle noch hinten eine Pointe an der Geschichte brauchen, 3 Wagen hinter mir war die Polizei. Ritra, trulala.
Nee, aber es ist schön, dass du das hier einbringst, weil ich kann mir genau vorstellen, wie man dann auf sowas rumkaut, mache ich auch.
Genau.
Und jetzt kommt aber noch ein Clou.
Genau, deswegen passt es dazu.
Es passte perfekt.
Ja.
Zurück zur Entspannung, denn die Entdeckung dieses Default Mode Networks, bitte Leute, wir reden nie wieder von Ruhezustand im Kopf, sondern wir wissen ab jetzt, wenn wir nichts machen, einen Bildschirm anstarren, wo nur ein weißes Kreuz drauf ist, dann geht in unserem Kopf die Hölle ab. Da wird richtig gemacht und getan.
Genau, und das habe ich bisher nie verstanden.
Ja,
das habe ich gelernt heute.
Wenn wir das jetzt vor Augen haben, dann finde ich, ändert das doch, oder es hat das Potenzial zumindest, wie wir über unser Hirn denken.
Ja.
Weil wir wissen jetzt genau, wie schwer es ist, unseren Geist zu lehren. Und deswegen fand ich das eben, was du gesagt hast, Lorelei, das hilft mir ja. Ne? Das
ja,
hilft
genau,
mir,
mal genau.
Zu sagen, ey, ich komme überhaupt in diesen Modus, ohne dass ich mir direkt wieder was suche und nicht, du kannst es ja nicht aushalten, auf so einen Computer mit einem weißen Kreuz zu starren, aber mit so einer Lorelei-Nummer vielleicht ein bisschen mehr.
Und du hattest das Wort erst das Mantra in Verdacht, zu esoterisch zu sein, aber du merkst gerade, dass es ein Werkzeug ist.
Absolut.
Ja.
Und wenn wir dann uns immer dafür verurteilen, ey, und dann schweifen meine Gedanken ab und irgendwie wird das so, ne, ungriffig in meinem Kopf, dann lass uns doch bitte ab jetzt im Hinterkopf haben, dass die Forschung darauf hindeutet, dass diese Macke, so kommt sie uns vielleicht vor, ein Vorteil sein könnte. Ja, denn vielleicht ist es an der Zeit anzuerkennen, dass das was Gutes ist, wenn dein Geist untätig ist und dass er in diesem Moment nicht nur Sachen sortiert, sondern vielleicht versucht, sich Sachen vorzustellen, sich Erinnerungen zu schaffen, die ihr gar nicht erlebt habt, um auf andere Sachen besser vorbereitet zu sein. Es geht nicht darum, dass du irgendwelche negativen Gedanken aufbläst oder dich in Schleifen festfängst. Da braucht man Hilfe auch oft genug, um da rauszukommen. Das haben Leute auch. Aber wenn wir jetzt mal einfach davon ausgehen, eigentlich ist alles ganz okay und du versuchst, Entspannung zu suchen.
Ja.
Dann hab dieses Default-Mode-Network im Kopf und wisse, in dem Moment, wo du eigentlich nichts machst, wo du mal runterfährst, macht dein Kopf ganz schön viel. Und das macht er nicht einfach so. Das hat eine Bewandtnis.
Genau, und jetzt haben wir auch wirklich die Brücke geschafft von dem großen Urlaub zu den Mikromomenten des Tages.
Jo.
Und das können auch mal 5 Minuten sein, die du irgendwo an der Ecke stehst und dir den blauen Himmel ansiehst oder wie die Leute da am Haus vorbeilaufen.
Und vielleicht da zum Ende hin nochmal so die Frage, was machen wir denn, um zu entspannen? Und da wollte dieser Rest-Test, den wir eben hatten mit der riesigen Stichprobe mit den 18.000 Leuten, die man gefragt hat, ey, wie brut ihr euch aus? Da wollten die wissen, was macht ihr? Und das fand ich nochmal sehr interessant, weil es so ein bisschen das beschreibt, was wir hier schon mal beim Eskapismus hatten und was du auch eben wieder angerissen hast. Nämlich die beliebtesten Aktivitäten sind welche, die auf eine Flucht hindeuten.
Ja.
Entweder vor anderen oder vor der baulichen Umwelt. Also Zeit alleine verbringen, in der Natur sein oder sie betrachten, das wurde extrem hoch eingestuft. Viel, viel höher als Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen oder zu plaudern oder Kontakte zu knüpfen. Ja, also es gibt da so ein Thema, dass diese Isolation, ich entziehe mich, ne? Ich alleine, ich mache etwas alleine, dass das offenbar ganz viele Menschen nennen, wenn es um Entspannung geht. Und das fand ich erstmal sehr interessant.
Ach, herrlich. Echt viel gelernt. Mann, Hammer.
Ja. Hat mir auch, ist auch ganz gut, wenn wir hier wieder mal zusammenkommen, ne? Schon wieder vergessen, was die Hauptstadt von Kanada ist, aber ehrlich gesagt, das Default Mode Network finde ich auch viel interessanter.
Ja, und sinnvoller heutzutage, ja, wo lexikales Wissen doch bedeutungsloser geschenkt wird.
Könnte ich jetzt
gucken. Du kannst zu jeder Zeit deinen Taschencomputer nehmen und nachschauen.
Absolut. Absolut.
Ah, ja, ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ich hab dich vermisst.
Ich hab dich auch vermisst. Und merke auch, ich lasse mir das jetzt hier von so ein paar Studien, die sagen, ach, im Urlaub bist du da ganz schnell wieder weg. Das lasse ich mir nicht kaputt machen. Von mir aus ist das so. Ein bisschen spüre ich es auch schon. Aber ich weiß, dieser Moment auf dem Boot und überhaupt auch, was vielleicht dann im Urlaub mal ins Default Mode Network geschaltet wurde, dass das in meinem Kopf was macht, was nachhalt. Ich werde aber auch dieses Mantra mal ausprobieren. Also dieses im Alltag sich, ich weiß nicht, ob man das einfach mal so, aber vielleicht lese ich mal dieses Buch an, was du genannt hast und guck mal, ob ich mich dem Ding nähern kann. Bin kurz davor.
Ich habe nur so ein bisschen Angst, weil das Buch ist schon älter, ich glaube 25 Jahre. Und vielleicht haben neuere Forschungen.
Ach ja, diese Forschung immer.
Sei gnädig.
Ich werde absolut gnädig.
Ich habe ein schönes Beispiel für dich. Und zwar einer von diesen, die ich jetzt nenne, ist, ich weiß den Namen nicht, den wirst du gleich wissen. Das sind alles Forschende, sehr anerkannt. Und alle drei, zwei davon habe ich gestern noch getroffen. Ich bin gerade in München. Wir waren zusammen in so einer Quizshow. Und zwar mit Dirk Steffen, des Wissenschaftsjournalist.
Ja.
Feinster Kerl, kann komplizierteste Forschungsergebnisse sehen.
Macht doch immer so geile Sachen im Dschungel, ne? Mit so Tigern und so. Ich habe mal so eine Tigersache von ihm gesehen.
Hammertyp. Ein absoluter Hammertyp. Und den habe ich gestern getroffen. Tiefst entspannt. So, dann habe ich den Lesch getroffen.
Ja, Harald Lesch.
Oh, Harald Lesch.
Wahnsinn.
Und auch da tiefste Entspannung, ist überhaupt keine Profilneurose, wie man es hier und da schon mal antrifft, speziell auch bei Ärzten. Aber so ganz feiner Kerl. Und dann habe ich gedacht, das muss ich unbedingt Leon erzählen, weil wenn dich Leute beeindrucken, dann sind es ja eher Leute dann aus diesem Bereich und nicht andere Promis. Und dein, wie soll man sagen, Millionengewinner-Mate aus Münster.
Ah, Ecki Freise.
Ecki Freise.
Professor Eckhard Freise, ja.
Und den treffe ich auch ab und zu in dieser Quizshow mit Pilawa. Ja, das, mich beeindrucken diese Leute so, weil die so extrem entspannt sind. Und da habe ich gedacht, die bringe ich dir als Beispiel.
Ja.
Dass man eben, und die sind ja, die schaffen ja auch noch, jedes Jahr legen sie ja quasi noch einen drauf und sind bekannt und beliebt und sind aber tiefst entspannt. Und an die drei könntest du auch mal denken, hin und wieder.
Ey, das mache ich. Und ich habe gestern vor der Tour, vom Tour-Wiederauftakt in Osnabrück auch an dich gedacht und auch an diesen Moment vor der Show, weil ich das schon mal wusste, dass du da irgendwie immer dann so, dass du da völlig entspannst. Und das war mir früher so, ich dachte, hey, wie soll ich mich da entspannen? Ich bin so aufgeregt, Lampenfieber, es klappt nicht. Und ich habe mich hingelegt, 20 Minuten. Ich habe einfach nur die Augen zugemacht. Ich konnte nicht schlafen. Ich habe mich auf das Sofa da gelegt, habe allen gesagt, komm raus aus meiner Garderobe bitte, ich brauche jetzt mal 20 Minuten für mich. Und vielleicht lag es auch daran, dass das so gut lief.
Weil ja, probier's mal weiter aus.
Macht ja wirklich was mit einem, total. Und einen Schlusspunkt muss ich auch nochmal so einen Bogen kurz schlagen zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, zu diesem, wo kommt eigentlich die Idee mit Urlaub her? Wie gucke ich auf Entspannung? Sehe ich das als etwas, was dann, was ich vielleicht als schwachen Moment sehe, als einen, wo ich nichts leiste, als einen, das hatte ich mir eben noch notiert, den ich nur brauche, um danach noch besser funktionieren zu können? Oder erkenne ich vielleicht, und ich hoffe, da haben wir heute einiges zu an die Hand gegeben, dass das aus sich heraus eine Daseinsberechtigung hat und ganz wichtig ist, dass man vielleicht einen anderen Blick mal auf Entspannung hat. Und das,
und das in sein Leben einfach durch. Integriert, also in den normalen Alltag.
Safe.
Ja. Sehr schön.
Mensch.
Mal lieber.
Ja. Entspannt weiter, oder? Zum Schluss, ich schulde dir noch eine Auflösung, fällt mir ein. Ich habe dir noch nicht erzählt, wie wir ausgeraubt wurden.
Ja, erzähl.
Wir sitzen in einem Restaurant, mal wieder, wie jeden Urlaub, war gruseligst. Wir saßen in einem Restaurant, wo wirklich auf so einer Gartenterrasse viele, viele Stühle standen, mitten in Palma und hatten eine Handtasche, lag auf dem Tisch, so eine kleine Handtasche, aber wir saßen nicht nur direkt daneben, sondern um uns herum standen auch andere Stühle. Und irgendwann so, wir haben die ganze Zeit so Kids beobachtet, die auf so Micro-Rollern da Runden fuhren und es war lustig, weil die immer hinfielen und wieder aufstanden und weiterfuhren, bretterte so ein BMX oder Mountainbike, ein Mountainbike-Fahrer von hinten durch die anderen Tische durch. Und wir dachten, ey, was für ein Idiot, muss er sich jetzt hier beweisen, wie cool er Mountainbike fahren kann, haben einfach weiter die Kids beobachtet. Eine Stunde später, wollen wir zahlen, hat er die Tasche vom Tisch gerissen. Und das war das Fiese, da war so eine Karte drin, wo das Boot liegt mit der Adresse sowie der Schlüssel davon und dann liegt man nachts im Bett und wisse, dass jetzt jemand anders deine Adresse und deinen Schlüssel hat.
Oh. Wow.
Ja. Ei. Wir haben es alles überlebt und natürlich nichts wiederbekommen. Ja, Memo an alle Leute, nichts irgendwo auf dem Tisch liegen lassen. Selbst einstellen, wo du denkst, kann doch nicht wahr sein. Und jeder hat ja so eine Ausraubgeschichte. Alle wussten danach sofort, ja, wir wurden, ach, das ist noch krass, weil da war auch ein Handy drin. Und dann kannst du ja bei iPhone so eine Botschaft auf den Display geben, wenn das Handy das nächste Mal angeht. Dann habe ich natürlich sofort gesagt, komm, wir schreiben ja drauf auf Englisch hier, we pay you a lot of money if you bring it back. Hatte schon im Hinterkopf, wie ich dann so einen Hinterhalt vorbereite.
Ja,
natürlich. Um diesen grauenhaften Täter zu fassen. Und Freunde von uns, genau in Palma auch, wurde das Handy auch geklaut. Und die haben dann geschrieben, wir geben dir 100 Euro, wenn du uns das Handy zurückbringst. Und ich dachte, viel zu wenig, macht doch keiner. Und die haben es auf diesem Weg zurückbekommen. Da kommt dann der Verbrecher und bringt dir das für 100 Euro zurück. Krass, oder? Also Leute, realistische Beträge in diese Messages schreiben und sie nutzen. Da war ich echt verblüfft. Ich hätte gedacht, das klappt nie. Naja, so das Ende vom Urlaub. Und ich bleibe jetzt einfach so entspannt. Wie
hatte ich anscheinend nicht gestört.
Ach, ja, schon ein Tag.
Anderen Leuten wird das ganze Boot geklaut, bitte.
Ja. Ja. Ist noch gut weggekommen. Sprichst du da aus Erfahrung?
Nee, aber ein Freund von mir, den du auch kennst, der hatte so ein kleines Boot, so eine Riva, ist in Ufernähe, auf Mallorca auch, ist in Ufernähe gesunken. Sie wissen bis heute noch nicht warum, aber sie konnten so an Land schwimmen. Und dann sollte das Boot am nächsten Tag geborgen werden. Und dann war es aber schon weg, war geklaut.
Nein.
Ja.
Nein.
Ja.
Ist abgetrieben.
Nein. Das lag doch schon, war abgesoffen unten auf dem Boden.
Was?
Ja.
Alter, das gibt's doch nicht. Ich hab, da war derselbe Typ. Mit so einem Akkubohrer, wasserdicht, kommt da von unten, bohrt ein Loch rein und was ja ultimativ krass. Okay.
Ja, aber jetzt pass auf. Und das passt jetzt wieder zu deiner Geschichte. Es wurde ihnen wieder angeboten, das Boot.
Nein.
Ja.
Und gekauft oder Hinterhalt?
Nee, Versicherungsbetrag kassiert und
ist das geil.
Nie wieder zurückgerufen.
Ja. Ist das geil. Tja, dann freuen wir uns doch, dass wir ja schon hier immer gesagt haben, das Materielle ist eh nicht so wichtig, also auf iPhones sei geschissen und Boot haben wir ja eh nicht.
Insofern, Materielles ist nicht wichtig, nur Boote.
Nee, ey, ich bleib so entspannt und relaxed, wie das irgendwie geht, fahre jetzt gleich nach Emstetten, hau da die Halle hoffentlich auseinander, freue mich so dermaßen, dass jetzt Tour wieder losgeht und werd vorher wieder 20 Minuten, werde ich Lorelei.
Lorelei. Ja, Lorelei, ja, das Mantra hast du dir selber ausgesucht. Vielleicht hat das Mantra sich dich auch ausgesucht.
Oh,
wer weiß.
Ne?
Und ja, du weißt ja, ich fange meine Show auch schon seit geraumer Zeit mit dem philosophischen Gedanken an. Der Entdecker der Kuhmilch, was wollte der ursprünglich von der Kuh?
Bis heute frage ich mich, wie das in deinen Kopf gekommen ist. Atze, wir sind hier raus. Ja. Ihr da draußen alle, bleibt bitte so entspannt, wie ihr nur irgendwie könnt. Wir freuen uns riesig, dass euch die Folge 0, die letzte Woche kam, doch offenbar gut gefallen hat.
Ja. Dann
auch, weil da kam so viel, alle haben geschrieben. Ey, manche waren so, ganz wenige waren so, war irgendwie komisch, aber mir haben so viele geschrieben, hat mir auch schon gefallen. Natürlich wart ihr noch nicht so warm, aber es ging ab und zum Jauch kam auch so viel Positives. Wir haben so lange mit euch da draußen nicht gesprochen. Wir sind jetzt wieder da, voll und ganz.
Wir sind am Start.
Yes, baby. Wissen wir schon, was wir nächste Woche machen?
Ja, da haben wir einen Gast, Katharina Saalfrank, früher mal dem einen oder anderen bekannt als Supernanny.
Supernanny, ja.
Aber ist ja eigentlich seriöse Familientherapeutin und die hat ein neues Buch geschrieben, die Reise zur glücklichen Eltern-Kind-Beziehung und die würde gerne mal mit uns darüber sprechen und dann da war ich sehr glücklich drüber. Weil
geil, ja, da freue ich mich
auch. Ich kenne Katja schon sehr lange und auch ihren Mann und das ist eine ganz tolle Familie und eine schlaue Frau.
Wozu darf man uns dann schreiben? Eltern-Kind-Beziehung?
Ja, schreib
Terror
mal.
Terror-Kinder, Terror-Eltern.
Genau, schreib oder mal, auch welchen Terror,
Harmonie.
Genau, oder auch gute Beispiele. Wenn ihr Eltern seid zu eurem Kind, wenn ihr...
Meine Mutter wird schreiben.
Ja, oder wenn ihr Erinnerungen habt, wie es früher war, ihr als Kind, bockiges Kind, wie die Eltern reagiert haben. Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf diese Folge.
Atze, bis dahin, bleib entspannt und relaxed.
Mach's
gut, meine Lorelei.
Lorelei, mir dein Herz und sei gut zu mir. Dann Lorelei ich dir mein Herz allein. Ich bin schon wieder im Karnevalsmodus.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.